es auf Deutsch gemacht.
So, ich habe jetzt auch vorsichtig, habe ich schon mal den roten Knopf gedrückt.
Hast du einen roten Knopf gedrückt?
Ich habe den roten Knopf gedrückt. Also es wird jetzt
aufgenommen. Ey, das ist so peinlich bei uns
aber eigentlich. Der ist schon länger an hier. Der ist schon länger an. Schneid mein Teil raus. Aber
nee.
Ey, das ist ja nur die
Backup-Variante, falls alles schief geht.
Ja, ja, okay.
Und dann steige ich eigentlich immer nur so 2 Sekunden so vor dem Jingle ein, so dass man nur so ein bisschen Vorgelaber hat. Das ist manchmal noch ganz lustig.
Ja, so,
aber sensible Daten dann gelöscht.
Sensible
leider
Daten?
Ja. Leider ja.
Habe ich jetzt hier aufgeklickt? Hallo? Aus? Ja. Zoom ist der Meinung, wir machen jetzt ein Webinar.
Cool.
Okay. Ich hole das Whiteboard. Moment, ich habe es hinter mir irgendwo stehen. Oh, cool. Sind wir live? Facebook sagt nein.
Ich guck nochmal.
Ich überzeug jetzt mal Facebook mit Gewalt.
Doch, wir sind online.
Pennerding. Entschuldigung, ich habe schon wieder Pennerding gesagt.
So, und dann gucke ich mal hier bei Twitch hier. So, wir sind da live. Wunderbar. Dann geht das jetzt los, würde ich sagen.
Ja, denn?
Ihr hört die Coach Potatoes. Der beste deutsche Football-Podcast der Welt.
Ja, da sind sie wieder, die Coach Potatoes. Ihr habt lange drauf gewartet und sie sind endlich wieder da. Ja, Carsten, grüß dich.
Grüß dich. Unser Signal ist abgebrochen. Ich muss mal neu loslegen. Leck mich doch am.
Bei Facebook, oder was?
Natürlich bei Facebook, bei diesem Piss-Ding. Ne?
Eiskalt.
Aber wir machen einfach weiter, weil die Leute, so, die hier dem Stream gucken, haben ein drittes Gesicht hier in unserer Runde bemerkt. Und der eine oder andere wird sich denken, der vor ein paar Wochen mit dabei war, verdammt, den kenne ich doch, der war doch vor ein paar Wochen schon da, ist der Kälte besoffen, weiß er nicht mehr, wen er dabei hatte. Nein, es hat einen anderen Grund, warum Curtis Josiah jetzt hier schon wieder in unserem Podcast sitzt, denn wir dürfen bekannt geben, du, Curtis, bist der vierte Mann in der Runde. Herzlich willkommen, die vierte Coach Potato in unserer Runde, Curtis.
Yeah. Ja, freue ich mich drauf,
Mann. Ja, wie uns auch, cool. Mann, wie uns auch, dass das
hat geklappt hat. Hat ja Spaß gemacht beim letzten Mal und es hat so alte Vibes wiederentdeckt. Habt ihr ja schon erzählt, hat ja auch schon mal einen Podcast damals.
Ja, und ich war so ignorant und habe nicht gefragt, was für ein Podcast.
Ja, ich werde den Namen auch noch nicht droppen.
Wieso nicht? Das ist peinlich?
Das musst du dir erst noch verdienen. Nö, peinlich nicht, überhaupt nicht. Okay. Nein, Sport ist Mord.
Sport ist Mord.
Wie geil ist das denn?
Sport ist Mord. Gibt es, glaube ich, auch noch auf Spotify und so. Aber wir haben das dann abgebrochen, weil der Kollege leider, das hat einfach nicht geklappt. Der hat einfach dann Zeiten nicht mehr eingehalten und da mussten wir es halt lassen, weil alleine ist halt immer ein bisschen blöd.
Ja,
die Dynamik auch. Ja.
Ach, gut, dass du es gemerkt hast. Andere merken das nicht.
Oh, ja, so geht es mir denn, wenn Carsten auf einmal im Urlaub ist und ich dann da sitze und so,
Ja, ist immer sau, dass ich nicht mitnehme. Komisch, ne?
So, ihr kriegt's mit. Der Kälte hustet hier so ein bisschen rum. Mich hat Husten und Rotz erwischt, aber ich ziehe hardcore durch. Showmaske on. Ja, jetzt habe ich so ein bisschen Faden verloren. Curtis mit dabei und wir wollten heute schon mal so ein bisschen Deep Dive-Thema angehen. Und zwar ist es ja gerade so, dass die GFL ja versucht, sich zu professionalisieren, sich selber so ein Qualitätsprogramm aufzuerlegen mit Mindeststandards, die Qualität des GFL-Footballs steigern sollen, sowohl GFL 1 und GFL 2. Und ich wollte heute einfach mal drüber reden, ist es denn sinnvoll, macht es keinen Sinn, was sind die Schwierigkeiten und wollte mit euch beiden mal drüber reden. Habt ihr das denn überhaupt mitbekommen? Also Carsten, du bestimmt. Wir haben schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Curtis, ist dir das Thema geläufig?
Ja, also grundsätzlich habe ich schon mitbekommen. Ich hatte mich jetzt aber dann auch erstmal gar nicht weiter damit befasst. Dann hattest du ja gesagt, dass du dich drüber unterhalten willst. Und dann habe ich mal gelesen und ein bisschen recherchiert. Und es kam mir natürlich irgendwie sofort so ein bisschen so ein Unwohlgefühl auch hoch. Ich konnte es dann noch nicht zuordnen. Jetzt mittlerweile kann ich's und das werde ich sicherlich gleich auch nochmal bekannt geben.
Warum. Ein Unwohlsein, woher kommt das? Wieso ein Unwohlsein? Warst du mit dem Thema überfordert?
Nee, das nicht. Aber ich sag mal, man kennt ja auch die Probleme im Football, die wir haben. Und ich sehe halt da einfach auch sehr, sehr viele Risiken. Ich sehe Vorteile sicherlich. Ne? Es ist halt, sage ich mal, so eine medienorientierte Liga wird es dann halt auch. Also ich sehe schon, dass sie versuchen, die Struktur dahin zu bringen, dass man dann sagt, ne, immer gleiche Zeiten, wir können besser kooperieren, dann auch vielleicht mit Partnern, die uns übertragen. Aber die Risiken, die ich sehe, ist halt, was ich ja schon im Vorgespräch mal sagte, dass natürlich auch finanzschwache Vereine, jetzt mal so ganz allgemein gesehen, ich glaube, so nach und nach auch aus der Liga gedrückt werden, weil sie eben dann bis 2029, glaube ich, oder 28 soll das ja laufen, vielleicht eben auch diese Voraussetzungen nicht erfüllen können. Nicht, weil sie es nicht wollten, sondern vielleicht auch, weil die Kommunen oder Städte, in denen sie halt ansässig sind, vielleicht auch einfach nicht mitspielen oder ja, da sind halt so viele Dinge. Und ich meine, das ist ja so schon immer ein krasser Step. Ne? Wenn du hochgehst in die GFL 2, musst du ja dann auch gewisse Dinge erfüllen. Und das schafft man nicht immer leicht.
Mhm. Carsten?
Also immer, wenn ich Football und Professionalisierung höre, ne, dann will ich mal unbedingt einen großen Zeh abschneiden. Ich habe das schon so oft gehört in den letzten, ja doch inzwischen Jahrzehnten. Ne? Wir wollen das jetzt professionell machen. Und ich denke so, boah, nicht schon wieder. Hat die letzten 20 Jahre so gut funktioniert. Jetzt müssen wir nochmal ran, ne? Nach dem Motto, im fünften Anlauf, jetzt muss es doch irgendwann mal klappen.
Ja gut, aber wenn man was verändern will, sollte man gucken, dass man die Strukturen auch ändert. Und wenn wir wollen, dass mehr Zuschauer mit dazukommen, beziehungsweise dann auch Leute das sehen und sich darüber inspiriert fühlen, selber Football zu spielen, dann braucht man schon eine Liga mit Strahlkraft. Und wenn die dann aussieht wie ein Teller bunte Knete, dann wirkt das halt nicht sexy.
Ja, ich erinnere mich vor ein paar Jahren, als ich ein Adlerspiel gesehen habe, dass ich dann da dran stand im Poststadion und dachte mir so, wow. Okay, die Adler können jetzt nichts fürs Poststadion, auch nicht drumherum, aber insgesamt dafür, dass GFL eine Marke sein sollte, hatte ich so das Gefühl gehabt, so wow, wo steht denn hier irgendwas mit GFL? Weißt du, überall wirst du, wenn du NFL guckst, mit NFL-Logos zugeballert im Poststadion. Naja, achso, ich glaube, da hinten auf dem Jersey, da steht was. Ah ja, ja. Oder oh, ist ein Fleck.
Ne? Also. Ja, das stimmt schon. Ja, das ist, das auf jeden Fall. Also ich, wie gesagt, ich finde die Grundidee ja gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Aber es sind da so, trotzdem so ein paar Punkte, die ich schwierig finde. Also ich könnte es jetzt, soll ich ganz konkret mal was benennen?
Ja, oder, gerne, dafür sind wir hier. Ja.
Okay, gehen wir jetzt mal zum Beispiel auf das Thema Interconference Games. So, dass es da eine Verlosung geben soll, beispielsweise, finde ich total unfair. Weil Fakt ist, dass sehr starke Teams vielleicht Glück haben und schwache Teams abbekommen, wohingegen dann schwache Teams vielleicht Pech haben und zwei mega starke Teams abbekommen. Und das verzerrt natürlich dann die gesamte Tabelle und auch irgendwie so dieses Matchup um die Playoffs. Und da muss ja irgendwie was, das muss irgendwie anders geregelt werden als jetzt durch eine Verlosung. Weil wenn jetzt dreimal in Folge ein Team wirklich Glück hat, weil sie dann immer den Aufsteiger oder wen auch immer bekommen, dann passt das nicht, finde ich. Das ist so, ich denke da vielleicht dann auch manchmal viel zu tief, aber irgendwo versuche ich so dieses Praktische dahinter zu verstehen. Und irgendwo für Teams sehe ich dann Nachteil.
Naja, wenn sie Pech haben, haben sie Pech. Die Grundidee ist ja eigentlich dafür auch zu sorgen, dass die Teams, was die sportliche Fähigkeit angeht, ja enger zusammenrücken. Also nicht, dass du dann sowas wie bei der ELF hast, dass du auf einmal drei Teams hast, die gar keine Spiele mehr gewinnen und alle zu null sind.
Sondern, dass Moment, ich dachte, die ELF sollte alles besser machen.
Ja, ja. Gut, aber wir haben das Problem ja auch teilweise in der GFL gesehen, dass dann Teams nicht mithalten konnten oder beziehungsweise komplett aufgehört haben, dass die Saison nicht beendet haben, aus welchen Gründen auch immer. Aber letztendlich soll ja das Ziel ja eigentlich sein, dass sie von den sportlichen Fähigkeiten enger zusammenrücken und dann sollte dieses Losglück eigentlich nicht so eine große Rolle spielen.
Es wäre schön, aber ist es wirklich so? Also, weiß ich nicht. Weil am Ende, ich habe jetzt auch noch nichts darüber gefunden, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es auch eine Obergrenze von finanziellen Mitteln gibt, beispielsweise. Mhm. Weil wenn du dann natürlich ein Team hast, was einen dicken Geldgeber dahinter hat, dann wird dieses Team einfach, und das sieht man ja auch immer wieder über Jahre wird halt immer einen Vorteil haben und wird dann auch der Platzhirsch sein und bleiben. Mhm. Also es ist so, da weißt du, was ich das meine. Also das
so ein Bayern-München-Effekt dann.
Ja, voll.
Vollkommen. Oder vielleicht eine Untergrenze finanzieller Mittel, das wäre auch vielleicht mal ganz nicht.
Naja, aber da gibt es ja schon die Maßnahme, dass die Teams ja dann irgendwie so ein Pfand hinterlegen sollen, also so eine Kaution, damit dann eben auch sichergestellt ist, dass dann eben die Spiele oder die Saison durchgehalten wird. Ne?
Ja, ich finde es eine total gute Idee, um sicherzustellen, dass jemand viel Geld hat, dass er mir viel Geld gibt. Weil Umkehrschluss ist, dann hatte er viel Geld, weil jetzt hat er nicht mehr so viel Geld, weil ich habe das viele Geld mit. Damit ich sicherstellen kann, dass er viel Geld hat. Ich meine,
naja, der Super-GAU ist ja immer, wenn ein Team mitten in der Saison aufhört. Das ist ja der absolute Verlust an Ansehen und Glaubwürdigkeit. Dann lieber gucken, dass das Team zwar schlecht spielt, aber immer noch durchhält und dann nach der Saison dann halt abgestiegen ist. Das ist, glaube ich, so die gesichtswahrende Variante, aber dass ein Team dann mitten in der Saison aufhört, das muss man auch unbedingt vermeiden. Und da haben sie ja dann auch die Strafen.
Über wen reden wir gerade? Über wen reden wir gerade? Da war doch was.
Da war da was, ja.
Da war da letztens, ne? Oh, ja. Also ich bin immer erstmal ein Fan davon, einen geregelten Spiegelbetrieb hinzukriegen, ne? Und ich bin jetzt GFL 2 und GFL 1 ist immer noch, sag ich mal, das, wo ich sagen kann, okay, das ist noch regulär ganz gut. Regionalliga in den letzten Jahren auch stabil geworden. Oberliga abwärts wird es ja ganz schlimm. Da trennt sich richtig Spreu von Weizen. Ne? Und dann reden wir ganz oben von, machen wir dies, machen wir jenes, reguläre Kickoff-Zeiten. Das begrüße ich übrigens. Ne? Einheitliche Kickoff-Zeiten. Oh, das ist toll.
Ja, das ist auf jeden Fall nice. Das stimmt schon.
Wenn sich jemand drauf einigen kann. Ne? Ich meine, 16 Uhr finde ich auch genial. Ich denke an meine ganzen Schiedsrichter-Crews, die teilweise eventuell zwei Spiele haben. Ich wünsche, das wäre überall so. Weißt du, du pfeifst eine Jugend um 11 und um 15 Uhr das nächste Spiel im Nachbardorf. Ja, dummerweise verletzt sich noch jemand oder irgendwas anderes läuft halt gerade schief, ne, und dann musst du dann erstmal da hinhetzen. Ne? Gott sei Dank, mit den GFL-Crews passiert das eher seltener, aber 16 Uhr ist schon, ganz ehrlich, nett. Ne? Kannst vorher noch kurz einkaufen gehen, also nicht als Spieler.
Ja, vor allem die Leute, die das über Stream gucken, die wissen, wann es anfängt und müssen dann, also wenn das eigene Team zum Beispiel auswärts spielt, müssen sie ja nicht erst nachgucken, wann ist Kickoff und wann muss ich meinen Stream einschalten. Nee, die wissen, zack, um 16 Uhr, meinetwegen 16 Uhr, kann auch eine andere Zeit sein, weiß ich nicht. Ja, dann geht's los und dann muss ich nicht extra irgendwie bei denen im Programmheft gucken oder auf der Internetseite gucken, wann geht's denn dann eigentlich los.
Ja.
Aber was ich positiv finde an dieser ganzen Maßnahme ist, ne, dass wir jetzt Saison 2026 das alles mal so testen und justieren wollen, wo ich sage, endlich mal ein guter Ansatz und nicht einmal so, zack, bumm, sie machen es jetzt mal so. Guck, wo er bleibt.
Ja, ich glaube, ich glaube, das mit dem Los, das wird man auch abwarten müssen, ob das dann wirklich funktioniert. Und ich hoffe dann, dass man dann, wenn es nicht funktioniert, dann auch wieder adjusted. Also klar, gewisse Dinge muss man ausprobieren und wenn sie nicht funktionieren, muss man sie wieder ändern.
Genau, also wie gesagt, bei dem Losverfahren, um das einfach nochmal klar zu machen, finde ich es halt einfach so lange unfair, solange eben auch andere Faktoren noch so offen gelassen werden. Mhm. Wenn dann alle wirklich die gleichen Mittel, die gleichen Möglichkeiten haben und dann der eine halt einfach besser mit seinen Karten spielt, ja, dann ist es egal. Aber solange das jetzt, also da ist schon eine große Schwankung bei den Vereinen und da muss muss dann irgendwie geschaut werden. Ja klar, jetzt müssen natürlich, ist es auch die Arbeit der Vereine natürlich auch, sich entsprechend anzupassen. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Aber ja, weiß ich nicht.
Ja, auch gucken, ob das Stadion verfügbar ist. Uff.
Ja, okay, ich meine, an. Was willst du in Berlin machen? Da hast du jetzt mittlerweile nichts mehr anderes als dieses Poststadion, wo Thunder zum Beispiel nicht spielen darf. Die müssen sich irgendwas in Brandenburg suchen. Ja, aber wenn die Adler dann halt doch irgendwann mal wieder in die GFL 2 wollen, nächstes Jahr wollen sie es ja nicht tun, was ich auch völlig nachvollziehbar finde, dann müssen die halt auch gucken, wo sie wieder spielen. Und dann ist es halt wieder nur das Poststadion. Und ich kenne jetzt die GFL-Regularien nicht, was jetzt so ein Stadion alles können muss, um zugelassen zu werden. Aber ja, das Poststadion ist schon nicht so geil.
Aber ich sag mal so, es gibt ja organisatorisch Curtis, du hast es auch schon gesagt, in der Struktur schon so kleine Probleme. Ich meine, wie viele Teams oder Vereine haben sag ich mal, ein Staff, der, sag ich mal, wirklich professionell arbeiten kann, im Sinne von, wir sind genug und wir haben auch genug Ahnung davon. Und meistens hapert es an genug. Ja, es gibt genug Teams, die haben vielleicht einen Teammanager, vielleicht einen Zeugwart, krasse Scheiße, Mann. Ne? Mhm. Und oder irgendwoher ein Physio eingeflogen, da wo sie sagen, das ist jetzt ein Physio, weil derjenige weiß, wie man Tape die Packung aufmacht.
Aber da habe ich mir heute
sehr schon überspitzt gesagt, ne? Und da gibt es andere Teams, da wo ein Doktor am Seitenrand steht.
Ja, da habe ich mir heute auch Gedanken gemacht, aber letztendlich ist das halt auch ein Weg der internen Professionalisierung. Das ist wie mit einem Team, wenn du sagst, okay, wir spielen jetzt Regionalliga, wir haben jetzt aber den Anspruch, zweite Liga zu spielen, dann wirst du einen Teil deiner Spieler zurücklassen müssen, weil nicht jeder eben GFL 2 tauglich ist. Entweder vom Mindset oder rein körperlich nicht.
Oder von der Zeit.
Oder von der Zeit. Und so ist es mit dem Staff halt auch. Du wirst Leute zurücklassen müssen, die dann nicht mehr bereit sind oder nicht in der Lage sind, diesen Aufwand zu leisten. Und dann musst du Leute finden, die das machen. Und dann heißt es vielleicht, dafür musst du sie dann halt bezahlen.
Und von was?
Hör das.
Du wolltest was sagen. Bezahlen von der Currywurst.
Ja, das ist dann der nächste Punkt. Aber da, auf das Thema mit Bezahlen und Kosten, und so kann ich da das, also jetzt im unteren Ligabetrieb, da habe ich ja auch eine Meinung zu. Die habe ich, glaube ich, dir, Kate, mal am Telefon gesagt, dass ich mich immer so aufrege darüber, wenn dann, ja, was die Beiträge in den Vereinen angeht. Ich finde es halt im Football schon krass, wenn ich sehe, dass teilweise Vereine 25, vielleicht 30 Euro nehmen. Und ich theoretisch, wenn ich jetzt einen Sportkurs für meine zweijährige Tochter suche oder einen Schwimmkurs, dann kostet der mich schon da ab 90 Euro bis 120 Euro im Monat für 4 verdammte Mal im Monat. Wo wir beim Football ein Rundumprogramm bieten. Das heißt, Training, im besten Fall geben wir denen auch noch irgendwie Trainingspläne fürs Gym mit und dies und jenes. Und wie soll denn ein Verein sich das alles nur leisten? Also irgendwo muss auch da langfristig mal, glaube ich, so ein Umdenken hinkommen. Aber kein Verein traut sich. Ich sag mal, gut, Potsdam hat es, glaube ich, schon. Die sind ja deutlich höher mit dem Beitrag. Aber ich sag mal, jetzt hier in Berlin beispielsweise, da traut sich ja kein Verein jetzt zu sagen, ja, da nehmen wir jetzt 50, 60 Euro, 70 Euro oder so im Monat, weil die anderen es ja dann für 25 haben. Ja, das ist auch irgendwie ein Problem. Und ich habe noch keine Lösung dafür, wie man das als Verein auch ja, hinbekommt, da dann einfach den Mut zu haben, zu sagen, ey, wir nehmen jetzt mehr. Weil wir euch auch mehr bieten können.
Aber bei Potsdam, ich meine, spielt es da eine Rolle? Ich meine, die bestehen ja eh größtenteils aus Imports.
Ja, aber wie finanzieren sie? Ja, klar, die finanzieren sie sich durch Sponsoren und Co., aber trotz alledem auch über die Mitglieder. Mhm. Und wenn du natürlich, ich sag mal, 50 Euro oder 25 Euro, das ist schon ein Riesenunterschied. Das ist einfach mal das Doppelte, was sie dann zur Verfügung auch haben. Für
viele. Ja, letztendlich.
Und darüber kannst du ja dann am Ende, Entschuldigung, kannst du ja am Ende dann auch eben genau das gewährleisten, was dann auch in so einer Liga notwendig ist, weil du kannst dann dem Physio an der Sideline auch den 50er für den Spieltag geben. Ja, und du kannst das Equipment kaufen, was sie benötigen. Und du kannst auch Staff-Mitglieder eine Ehrenpauschale bezahlen, damit das Ganze dann auch eben auch ein bisschen verbindlicher ist. Ja, und ohne diese Gelder sind Vereine halt auch einfach total aufgeschmissen, in so eine Richtung auch zu professionalisieren, meiner Meinung nach.
Ja, da stimme ich dir zu. Also ich denke auch, für das Angebot, was Vereine machen, sollten sie mehr Geld verdienen, weil letztendlich sind wir ja jetzt in dieser Falle, wo Positionscoaches ja mittlerweile auch irgendwie 200 Euro oder 250 Euro verlangen. Wurde dir denn da auch, dann stehst du so, merkst du noch was? Aber ja.
Woher? Ja, danke, dass du so wert bist. Ja.
Wenn du die aber nicht bezahlst, dann kriegst du halt keinen Coach, ne? Denn, also gerade in Berlin ist der Markt sehr dünn und die wissen, sie können halt die Preise aufrufen, weil du sonst keinen anderen Trainer findest. Und von daher muss ein Verein dann halt auch irgendwann sagen, ja, die Kosten sind gestiegen, die müssen wir weitergeben, wenn wir hier qualitativ noch was bieten wollen. Und wie du auch gesagt hast, es sind ja nicht nur die Trainer. Dann kommt der Physio, der Staff, dann vielleicht sogar der Mannschaftsarzt dazu und hast du nicht gesehen. Und dann wollen die ja auch alle neue Jersey-Sätze haben, am besten noch einen Jogginganzug mit dazu. Ja, aber wo soll das alles herkommen?
Umsonst, ne?
Ja, 25 Euro im Monat machen es nicht.
Ich bin sogar der Meinung, dass auch die, ich meine, wie oft siehst du dann, also ich habe jetzt zum Beispiel auch bei mir die Yvonne und die Laura als Teammanager an der Seite, ey, was die da für eine Arbeitslast abnehmen, ja, ohne die wäre ich als HC aufgeschmissen. Mhm. Ja, und auch solche Leute sollten eigentlich auch so ein bisschen was bekommen. Ja. Damit die einfach, ne, also dass man denen das irgendwie wertschätzt, egal in welche Richtung. Das kann
ja, und da fängst du an mit der Wertschätzung, ne? Und das hat man schon öfter mal gesprochen haben. Wie viele Vereine wissen noch nicht mal, dass es eine Übungsleiter und Ehrenamtspauschale gibt? Wie viele Vereine, die es wissen, kriegen es buchhalterisch nicht hin, das irgendwie buchhalterisch, sag ich mal, in der Menge, sag ich mal, einzubauen, wenigstens mit dieser blöden Rückspendebescheinigung.
Ja.
Und wie viele, die es denn trotzdem irgendwie hinkriegen, sagen, naja, wir haben jetzt in der Buchhaltung halt so wenig Volumen, da können wir maximal einen Headcoach damit, sag ich mal, rückspenden lassen. Wow. Und dann ganz oben reden wir von Professionalisierung. Und dann spielen ja ganz viele Leute mit, die sind regulär Vereinsmitglied.
Aber es ist schon, wie Kurt sagt, ne, der erste Verein, der sich das traut, wird dann erstmal lange Nase machen, weil dann die Mitglieder dann stiften gehen und zu den anderen Vereinen, die dann günstiger sind.
Kannst du machen, wenn der Verein sehr groß ist, ne?
Ja, und auch ein gewisses Ansehen oder vielleicht auch schon, ja, sage ich jetzt mal, ja, was Bestimmtes erreicht hat, sage ich mal. Also, dass die ein Standing haben, wo man dann sagt, ja gut, da zahle ich dann jetzt auch 50, 60, 70 Euro, damit ich dabei sein kann, weil ich krieg da meine beste Ausbildung.
Naja, ja, und das ist so geil, da kriege ich so viel, das ist so dermaßen drüber über der Konkurrenz, dass du sagen kannst, bam.
Oder du hast so ein geiles Kick-Off-Meeting, was da gerade momentan jedes Team postet, da hast du so ein geiles Kick-Off-Meeting, was dann richtig aus den Socken bläst und dann sagst du, okay, aber das kostet.
Meint ihr, Professionalisierung würde mir hingehen, man soll sich mehr an diesen ganzen Struckis, also die ganzen Leuten, die strukturelles Marketing machen, mal vielleicht orientieren? Die wissen ja was, wie das funktioniert, wie man Leute anpeitscht, ein paar Leute geben, die bei Tupperware früher gearbeitet haben, vielleicht haben die ein paar Tricks. Entschuldigung, das war jetzt gemein.
Ja, aber ich meine zum Beispiel die Leipzig Lions, die ja jetzt Zweite spielen, die haben jetzt gepostet, dass sie jetzt über die Stadt finanziert bekommen haben, Playclocks. Ne? Und,
Weiß die Stadt, wie teuer die Dinger sind?
Naja, aber werden sie ja wohl, wenn du mit den
also Geräten kommst.
Das ist halt der Weg, ne? Dass wenn du so ein Aushängeschild im Sport bist, dass du dann auch in der Lage bist, mit den Stadtvertretern zu reden und dort zu versuchen, was klarzumachen. Ne? Und
ich meine, so ein Gameblock ist erstmal die technische Vorrichtung, wenn du so ein LED-Ding hast, was jetzt nicht so hardcore auf Football gemünzt ist, also jetzt mit einfach nur geschrieben halt. Home und Guest, ne, und Timeouts und alles schon lackiert oder sowas, sondern
nee, so eine LED-Anzeigetafel hast. Einfach nur die 25 Sekunden.
Achso, nur die? Achso, okay, das geht ja noch.
Und die brauchst du ja zweimal. Ne?
Gut, also das ist eine Wertschätzung seitens der Stadt, weil mir fällt nicht ein, welcher andere Sport das halt für wie verwenden könnte. Nee.
Und ich meine, bei den Bulldogs war ja beim vorletzten oder letzten Spiel auch der Bezirksbürgermeister da. Da hätte man mal was draus machen müssen, finde ich. Und dann zu sagen, ja, wir gehen mal mit dem irgendwie ins Gespräch und fragen mal, wie können wir hier diesen Verein, der ja dann doch irgendwie einer der größeren in Spandau ist, wie können wir den pushen? Wie kann der unterstützt werden? Das wäre eine Gelegenheit gewesen.
Ja, soweit ich weiß, die Gespräche wurden irgendwie schon geführt. Ja. Ne? Aber ich bin auch der Meinung, wenn ich jetzt bei uns auf den Game Day schaue, dass wir da ganz viel mehr, also viel mehr rausholen können, haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, weil ich meine, eigentlich haben wir ein mega geiles Stadion dafür. Also da kannst du richtig viel machen drumherum, wenn du es richtig angehst. Ne? Aber ich verstehe das auch, dass es dann, da kommen wir aber wieder an den Punkt, welche Leute packen dafür an?
Ja.
Also wer unterstützt da? Weißt du, was ich meine? Wenn ich jetzt auf unseren Vorstand schaue, die sind jeden Game Day, ob Jugend oder Herren, sind die da vor Ort und packen an und machen da vor Ort. Und das ist natürlich dann auch schwierig, weil wenn dann eigentlich ja die Manpower fehlt, Women's Power fehlt, wie auch immer.
Ja,
eine andere Sache.
Da hatte ich mich mit Carsten letztes Mal unterhalten, dass ich dann halt auch finde, dass in dem Fall auch gerade eben dann die Helfer in den Vordergrund gestellt werden müssten in der öffentlichen Wahrnehmung, dass die dann eben beim Game Day dann auch announced werden und sagen, hier, vielen Dank an unsere Helfer, dass die einen Platz auf der Internetseite kriegen und dann am Ende der Saison dann eben auch irgendwie dann eben eine Wertschätzung kriegen. Ne?
Weil, absolut. Einfach mal ein Essen gehen dann oder auch einfach das typische Staff-Shirt. Das ist ja auch, ich meine, das ist ja auch das, guck dir, die Leute, die das ja machen, machen das aus Überzeugung, Liebe zu dem Sport. Und es ist noch nichts Geileres, als wenn du denen dann immer so ein schönes, nice Shirt gibst, womit die schön auch erkannt werden, dass die dabei sind, dass man sich bedankt bei denen, keine Ahnung, die da auch mal was trinken können for free, wie auch immer, egal was. Es sind so Kleinigkeiten, die ja schon was bringen würden. Ne? Und mal zum finanziellen Thema noch mal kurz, bevor ich es nämlich vergesse. Ich habe so ein Best Practice, was ich erlebt habe, da war ich aber noch aktiv als Spieler, das war in Osnabrück damals. Da bin ich ja dann nach meiner Zeit in GFL, bin ich dann ja da hingegangen und bin dahin geholt worden, unter anderem wegen dieser Vision, dass sie in die GFL 2 dann endlich aufsteigen wollten. Und was die da halt beim Meeting vorgestellt haben, die haben dann einen extra also Sales-Typen aus dem Hut gezaubert, der den Auftrag bekommen hat, du holst uns 300.000, weil wir wollen ja in die GFL 2, wir müssen sowieso Liquidität vorweisen, wir brauchen Geld für die Reisen und Unterkünfte, ja, für die Busfahrten, für die Versorgung der Spieler, für das Ganze drumherum. Und dann hatten sie halt einen vertraglich an den Verein gebunden, der ist losgegangen und hat Sponsoren und Spendengeber gesucht. Und hat dann für jeden abgeschlossenen, hat er einen kleinen Anteil bekommen an Geld.
Funktioniert?
Ich finde, das ist halt eine mega smarte Rechnung, wenn du sagst, du holst einen, der hat nur die Aufgabe. Und dann gibt den halt seine 5-10%, sage ich jetzt mal, von den Dingen, die er reinholt, weil wenn der Typ nicht da ist, hast du kein Geld.
Mhm.
Holt aber 10.000 Euro rein, ja, dann soll der doch 1.000 davon bekommen.
Ja, aber mein Gott, du hast ja 9.
Genau. Ja, genau. Und dieses Denken so, also ich glaube, man muss da hingehen als Verein und sagen, wir stellen uns auch auf dieser Ebene, wir brauchen Geld, das ist das Problem, wie kriegen wir Geld rein? Lasst uns einen finden, der nur 10 Stunden in der Woche oder 5 Stunden in der Woche da rein investiert, Sponsoren und Partner zu finden. Ja, weil das wird oft vernachlässigt, weil eben so viele andere Dinge anstehen.
Das ist, ja, und das ist professionelles Denken, ne? Also du versuchst dich zu optimieren, und gleichzeitig, sag ich mal, mehr Effort zu haben und gleichzeitig weniger Kosten zu haben, aber dann entsprechend mehr Gewinn. Und das ist ja auch so mit Mitgliederverwaltung, ne? Wie viele Vereine machen das ehrenamtlich mit der Mitgliederverwaltung? Und viele Fußballvereine zum Beispiel, die externalisieren das über Agenturen, die das dann entsprechend machen, ne? Okay, hat immer so ein schlechtes Beigeschmack, macht eine Inkassofirma und so weiter und so fort. Aber glaub mir, der Vorstand ist froh, dass die Deppen das machen, dann bist du nicht der Arschloch, der dauernd die Mahnungen schreibt.
Aber das ist ja auch, was ich immer sage, ne? Wenn du Team auf das nächste Level heben willst, dann brauchst du halt genau 2 Positionen am Anfang, die bezahlt werden sollten. Das ist einmal, wie du sagst, Fundraising und danach kommt Grassroots. Also die Leute, die sich dann um Jugendarbeit kümmern, wo kommen die nächsten Jugendlichen her? Weil das ist die Basis, auf dem alles wächst und hoffentlich, also Grassroots ist ein langfristiges Projekt, mittel- bis langfristig und Fundraising kurz- bis mittelfristig. Und da bin ich genau deiner Meinung, such dir jemanden, der das kann, der weiß, wen er ansprechen muss, der einen Plan davon hat, so eine Sponsorenmappe fertig zu machen und das ganze Ding zu verkaufen.
Ja.
Und dann läuft der Laden.
Absolut. Und das Schlimme ist ja, dass viele das nicht so verstehen. Ne? Um Geld zu verdienen, solltest du nicht mit Geld sparen anfangen. Sondern erstmal Geld ausgeben.
Ja, du musst investieren, um am Ende auch was rauszubekommen. Und zum Beispiel dieses, wenn wir bei dem Thema investieren sind, was hat der Typ dann gemacht? Also ich habe das ja so als Spieler immer mitbekommen. Der hat dann Galas veranstaltet oder so Abendessen. Also Network, er hat halt quasi Sponsoren reingeholt und hat gesagt, es ist für euch nicht nur, ihr bekommt Geld und zeigt euer Geschäft, sondern ihr networkt auch. Dann hat er Abende organisiert, wo dann unsere Imports oder auch andere Spieler auch hinkommen sollten. Die wurden dann vorgestellt, haben so ein bisschen mal über die Erfolge gesprochen oder sich auch mal mit den Sponsoren unterhalten. Also eine Bindung auch zu den Leuten aufgebaut. Und die ganzen Unternehmer waren ja dann unter sich so happy, weil die konnten ja auch miteinander connecten. Also hat es auch noch einen anderen Mehrwert für die, dabei zu sein. Ja, und dann kennt der eine den anderen, der sagt, ja, wie, der ist auch dabei, der ist der Hauptsponsor, ja, da will ich jetzt auch bei sein. Und dann geht das halt auch so los. Und er hat da so eine Dynamik hinbekommen, dass dann wirklich der Weg am Ende finanziell frei war, weil wir haben eine gute Season gespielt, ungeschlagen, dass man aufsteigen konnte. Ja, ja. Weil das Geld da war auf einmal.
Ja, mach nicht den New Yorker Fehler, nur einen großen Sponsor, dann stehst du da.
Genau, du musst ganz viele Säulen haben, das ist das A und O.
Ne? Ich habe schon oft mitgekriegt, dass dann viele Teams, die auch relativ weit oben sind, dann schon sagen, okay, dann hey, unter 1.000 Euro will ich keinen Sponsor haben.
Ja.
Naja, also die Inflation ist noch nicht so krass, dass ein Spielball jetzt 800 Euro kostet, dann könntest du noch verstehen, ne? Aber ey, 100 Euro sind 100 Euro.
Ja, was mich ja, was für mich ja noch so ein bisschen Professionalisierung dazu gehört, um mal wieder so ein bisschen den Bogen zurückzuspannen, gerade für GFL und GFL 2, ist ja dann auch so eine Vertragssicherheit mal herzustellen mit den ganzen Imports, ne? Also wenn wir jetzt die ganzen letzten Jahre jetzt mal geguckt haben, wo die sich Imports gekauft haben und zack waren die dann drüben in der EAF, weil die mit ein bisschen mehr Geld gewunken haben, ob sie es nun bekommen haben oder nicht, aber die Typen waren weg. Dass man langsam mal auch guckt, in dem Bereich professioneller zu arbeiten, um wasserfeste Verträge aufzusetzen und die dann auch gegebenenfalls juristisch durchzusetzen, weil sonst machst du dich ja auch nur noch lachhaft.
Ja, Verträge, ne? Ich habe jetzt einen Importspieler erlebt, der hat das über mehrere Jahre in Vertrag, wo ich so, what? Krass, cool, schon lange nicht mehr gehört, dass sowas überhaupt gibt, ne? Verträge aufsetzen, allein die Spielberechtigung mal irgendwie ein bisschen besser zu klären, ne? Nochmal, du bist jetzt auf dem Touristenvisa hier und spielt hier.
Prüft ja genau, auch keine Sau. Genau, da wollte ich nämlich auch hinkommen. Das ist ja auch so ein Grenzgang, den ganz viele Vereine machen. Ne? Du holst dann einen Import, der hier rechtlich gesehen keinen Cent verdienen darf. Mhm. Ja, der ist dann hier irgendwie mit diesem Touristenvisum. Ja. Ja? Mhm. Und kriegt aber dann seine 400-600 Tacken im Monat Cash in die Hand gedrückt. Was einfach hochgradig strafbar ist. Was
nein, überhaupt nicht.
Und alle fragen sich, wie wird das im Verein abgerechnet?
Genau. Abgerechnet?
Abgerechnet wird es schon. Aber ich sag mal, das ist schon ein Problem. Und da muss man natürlich dann auch sich informieren. Und ich glaube, dass dann viele eben manchmal auch nicht die Zeit oder auch das Wissen haben, sich damit so auseinanderzusetzen, weil ich habe das schon öfter jetzt gesehen, dass da viele grobe Fehler gemacht werden. Und wenn dann das Finanzamt irgendwann mal gegenprüft, kann das echt ein Problem werden.
Ja, wir hatten ja letztes Jahr auch einen Fall für die Staatsanwaltschaft mit einem deutschen Verein, der dann auch irgendwie angefangen hat, dann Ausweisbetrug zu begehen.
Mhm. Ja, das heißt ja schon mit Spielerpässen, wo man, ich fange besser nicht an mit Spielerpässen, leg mich doch im Arsch. Wie viele Spielerpässe wurden schon mal eingereicht, wo keiner eine Kopie vom Ausweis mitgeschickt hat? Ne? Du kannst ja im Prinzip ein Foto von irgendeinem Deppen hinschicken und der Verband prüft ja nicht gegen, ob es den wirklich gibt. Ne? Das ist ein Spielerpassantrag per PDF ausgeführt oder online digital inzwischen, aber da ist keine Gegenprüfung, dann kann ja sonst wer auflaufen.
Ja, was ich ganz cool finden würde, also dass ein GFL-Verein ja Jugendarbeit nachweisen muss, ist klar. Aber das
wurde jetzt auch verwässert, ganz ehrlich.
Ja, es wurde verwässert. Ich würde es eher gut finden, wenn das wieder ein bisschen angezogen wird, um Kriterien zu schaffen, um qualitativ hochwertige Jugendarbeit zu leisten. Weil es kann ja dann nicht sein, dass die Vereine dann die ganze Zeit nur das Geld für die Männer ausgeben und dann nicht für die Jugend. Andersrum würde ich mir jetzt mal die steile These aufstellen, die Düsseldorf Panther haben unter anderem deswegen so eine geile Jugend, weil sie das Geld nicht für die Männer ausgeben müssen.
Oder andersrum, die 49ers sind ein gutes Team über Jahrzehnte gewesen, weil sie keine Jugendarbeit haben. Ganz ehrlich, die wollen Geld verdienen da oben, scheiß auf die Jugend, jetzt ganz provokant gesagt. Ne? Die GFL will GFL-Football spielen, die wollen nicht Jugendsport-Football spielen, nicht Neuner irgendwo. Die wollen Football spielen in der GFL, Punkt. Ne, wir müssen sehen,
Beispiel.
Ja, Jugendsterben überall, weißt du? Was soll man noch machen?
Aber ganz ehrlich, da komme ich zum Beispiel auch zu so einem Punkt, um jetzt noch einmal in dieser alten, anderen Vereins, und dann bleiben wir auch bei GFL, weil, ne, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber es gibt ja zum Beispiel dieses projektbezogene Förderprogramm vom DOSB und dem Landessportbund. Darüber kann man sich zum Beispiel so eine Hauptamtsstelle in einem Verein zeitlich begrenzt finanzieren lassen. Das heißt, du kannst einen Menschen für 30 oder 40 Stunden in den Verein setzen und der wird bezahlt. Ja, mit einem Job sozusagen. Und das kannst du beantragen. Aber das wissen auch viele gar nicht. Und ich weiß, dass das zum Beispiel, glaube in Osnabrück auch unter anderem das auch gemacht wurde, dass man eben jemanden hat, der dann wirklich ohne Kopfschmerzen, ohne Job, der das stört, sich wirklich da 2 Jahre drauf konzentrieren konnte, den Verein in seiner Grundstruktur neu zu errichten. Weil oft ist es ja eben so, dass man füllt ja dann in solchen Ämtern auch einen Vollzeitjob neben einem Vollzeitjob aus.
Ja.
Das darf man auch nicht unterschätzen. Ne? Und da, wie will man dann auch immer alles so im Blick haben? Aber egal.
Okay. Es gibt auch eine zweite Methode, FSJ. Ne? Da kannst FSJ, Freiwilliges Soziales Jahr, da kannst du dir auch Leute dann ranholen, die dafür, also wie war das? Also du musst mindestens 400 Euro als Verein dazu zahlen, aber mein Gott, dann sind das halt 400 Euro.
Die genaue Zahl. Ja, aber das ist alles so kleine Bausteine. Ne? Und das würde ich dann ganz gerne sehen, dass die GFL dann sowas mindestens, sag ich mal, als Qualitätsstandard mal vorgeben kann.
Und ein Team im Süden hat das jetzt gemacht, dass die sich da eine rangeholt haben, die jetzt studiert hat, mit irgendwie Sportwirtschaft und bla und blub, die da jetzt eine Stelle ausfüllt, um den Verein da jetzt so umzustrukturieren. Also manche Vereine denken darüber nach und versuchen diesen Weg zu gehen, was ich persönlich sehr progressiv und gut finde. Andere Teams schlafen da halt noch, ne?
Ja, die meisten Teams haben auch Probleme, überhaupt generell Personal zu kriegen. Ich meine, ich habe es im Jugendbereich erlebt, ne? Die Eltern halten sich etwas zurück. Ne? Das ist ja ein großes Jugendprogramm. Wenn du da 90 Jugendliche hast, ne, dann gibt es da 20 Elternteile, die extrem dabei sind und dann läuft der Laden. Ne? Okay, die anderen 70 machen nichts.
Ne? Aber ja, Eltern, 20, die Eltern dabei sind so zweischneidiges Schwert, ne?
Ja, ja, ne?
Ja. Da kannst du auch schnell so ein Vorrohr im Team haben.
Ja, parentaler, also ich sag mal, für Jugendcoaches sind die Eltern beim Training die Hölle.
Ja. Pain in the ass.
Ja, du bist ja schon, also das finde ich bei Eltern manchmal etwas witzig. Ich habe nämlich das Gefühl, in Amerika, die Elternteile, die wissen ja generell alles besser, weil der Papa hat ja auch Highschool-Football gespielt und ist generell, also nur knapp nicht so die Worte hinein erst geschafft, weil er sich mit 13 mit einer Bong erwischen lassen hat. Ne? Ja, ne? In Deutschland ist es eher so, die Eltern, die Football-Erfahrung schon haben, entweder als Spieler oder wo die anderen Kids schon dabei waren, also wenn die es besser wissen, dann wissen sie wirklich besser, was denn schon schlimm genug ist. Ne? Das Schlimme sind die von Football gar keine Ahnung haben und der Meinung sind, dass der Junge, der jeden Ball fallen lässt, selbst der auf dem Regal liegt, dass er da unbedingt spielen muss, weil er ist doch ihr Junge. Mhm. Ansonsten haben sie von Football keine Ahnung, aber der muss doch spielen, das ist ja bei jedem Training dabei. Ey, der kann links von rechts nicht unterscheiden. Ich lasse ihn nicht spielen.
Gibt's zu seiner eigenen Sicherheit. Ja. Ja. Aber ich wollte nur noch mal darauf hinaus, dass mich zum Beispiel gerade im oberen Football, aber es geht ja auch schon Richtung dritte, vierte, teilweise auch fünfte Liga, dieser Importwahnsinn, dass
ja, alles geil, über ne?
Imports geregelt wird.
Warte. Importwahnsinn, die letzte Saison, siebte Liga NRW, Importspieler.
Ja, und dann fragst du dich, was zur Hölle? Also was ja, für ein Signal wirklich gibt das denn unseren Jugendlichen, wenn du dann sagst, du regelst alles über Imports, ne? Das finde ich ja bei euch Bulldogs ja ziemlich cool, dass ihr da eurem jungen Quarterback die Chance gibt, sich da zu entwickeln und seine Spielzeit bekommt und den Raum hat, seine Fehler zu machen. Das macht aber nicht jeder und dann heißt es, okay, wir haben keinen Quarterback, dann müssen wir halt einen Import holen. Aber selber Quarterback ausbilden, ja, ist nicht drin.
Ich bin auch vor allen Dingen echt der Meinung bei dem Thema mit dem Quarterback, wenn du jetzt so einen Jungen auch wie jetzt den Nils bei uns hast, also den musst du ja fördern. Mhm. Das ist ja der größte Quatsch. Und wenn du dir dann einen Import holst, dann, und der, das muss auch in die Offense, sage ich mal, investiert sein, dann wäre es ja sinnvoll, so zu investieren, dass du dadurch dein Quarterback in eine noch bessere Position bringst. Das heißt, hol dem dann einen Running Back und einen Receiver oder guck, ob in der O-Line was benötigt wird, weil wir zu wenig Leute haben. Keine Ahnung, sowas kann man machen. Aber ich sag jetzt so, ich habe mich zum Beispiel jetzt auch in der vierten Liga ganz klar dagegen ausgesprochen, weil wir haben ja genug junge Talente jetzt und mit denen kann man ja gehen und so kriegen sie auch ihre Zeit. Und wenn man einen Import holt, finde ich es auch immer sinnvoll, dass man die auch dann in den Verein integriert. Das heißt, dann sollten sie auch in der Jugendarbeit helfen, weil dann bringen wir ja das Wissen, was sie ja haben, wovon wir profitieren, in den Vereinen. Und langfristig kann das dann wachsen und gedeihen in der Vereinsstruktur.
Aber
so sollte halt, es sein.
Aber das halt nicht jeder Import für geschaffen, ne? Also man muss doch
wirklich eine Wunderkiste, Alter. Oh mein Gott, oh, ja.
Ich finde diesen Irrglauben geil, ne? Von Leuten, die sagen, ja, der Importspieler, das ist der neue Headcoach der U19. Mhm. Ja, nur weil er aus Amerika kommt und sagt, yeah. Okay, klar, der hat Football-Ahnung, weil er yeah sagt.
Ja, das, ey, Leute. Das Phänomen haben wir hier auch schon mal besprochen. Ne? Es scheint immer richtiger zu sein, wenn ein US-Amerikaner das Wissen vermittelt, als das Gleiche, was ein deutscher Coach vermittelt. Ne? Es hat irgendwie eine andere Gewichtung.
Ja,
Finde ich abstrus.
Es ist, was mir auch aufgefallen ist, wenn dann Importe kommen, ich ich glaube, dass die Vereine hier müssen wirklich bessere Aufklärung vermitteln darüber, wo sie hinkommen.
Was sie erwartet.
Weil, erwartet. Ja. Weil manchmal kommen die dahin so, yeah, yeah. Denken, sie werden jetzt der Vollpro und dann kommen die dahin und denken sie, ja, das ist ein Acker. Wo trainieren wir hier? Es sind nur 15 Leute da. Ja. So, ne? Und dann siehst du manchmal ganz schnell, wie die erstmal so vom Flughafen abgeholt werden, die freuen sich total.
Dann Handshake, kommen die wird da vom Prisi abgeholt.
Holy fuck, wo bin ich hier? Und dann sind die total entsetzt. Und dann hast du entweder die, die dann sagen, komm, let's go, ich zieh die. Oder es sind so Leute, die sagen, okay, I'm on vacation. Mhm. Und dann sind die halt los im Club und machen, du weißt, wie ich meine. Das ist, du hast,
dann gibt es dann so ein Mädel, was ganz enttäuscht auf, wenn man dann im November dasteht und sagt, ist denn jetzt hin?
Ja.
Ja. Ja, aber das habe ich auch selber in der GFL dann erlebt, ne? Dass dann die Imports dann gar keinen Bock aufs Training haben, beziehungsweise aufs Spiel. Ja. Und dann hatten wir mal ein Spiel Adler gegen Hamburg und dann haben sich zwei Imports dann gegenüber gestanden und sagte der Linebacker dann zum O-Liner so, du pass mal auf hier, so Knie und so, mach mal halblang, okay? Müssen wir hier nicht ganz so doll machen. Und dann denkst du, ey, dafür haben wir dich eingekauft, ehrlich jetzt?
Wenn du das siehst, sofort nach Hause schicken, Alter. Das geht gar nicht.
Ja, aber andersrum, weiß, was kriegen sie dafür, dass sie ihre Gesundheit aufs Spiel setzen? Ne? Ein Apfel und ein Ei, eine Wohnung und ein Gutschein bei Kentucky.
Ja, und man muss sich auch manchmal fragen, ganz ehrlich, ja, die kommen aus Amerika, bla bla bla, ja, aber hat bei der NFL mal kurz eine Türklinke genannt gehabt. Oh, whatever, ne? Jetzt überleg doch mal, warum haben die Leute Zeit nach Deutschland
zu kommen? Warum sind sie hier?
Schon wieder. Die letzten 8 Jahre kommen die hin. Was haben die da drüben? Werden die irgendwie gesucht oder was?
Ja, das stimmt allerdings.
Liefert Deutschland nicht aus?
Ja, aber da bin ich wieder bei Osnabrück. Was haben die gemacht? Die haben so ein altes Kasernengelände bekommen. Da haben sie eine Turnhalle drauf gehabt, den Trainingsplatz und die Möglichkeit, dann halt so eine alten Kasernwohnung auszubauen. Und dann haben sie aber erstmal in der Turnhalle oben Wohnungen reingesetzt. Dann haben die sich für die O-Line 3 Serben geholt, ja, und irgendwie noch 2 Polen. Die haben sie da hingeholt, dann haben sie einen Deutschkurs den finanziert und den Job gesucht. Also die haben versucht, die rüberzuholen, zu integrieren und dafür spielen die Football. Mhm. Ja, und haben die Wohnungen da. Und es war total geil. Also ich musste leider darunter leiden, dass da 3 Serben in der O-Line stehen als Linebacker, weil die waren dann auch wie Brüder.
Wahrscheinlich so Hände wie Bratpfannen.
Ey, Alter, das war nicht witzig. Oh Mann. Ja, aber ich fand das so, das finde ich halt auch ganz geil, vielleicht auch mal längerfristig zu schauen, wenn das Leute sind, die cool sind, vielleicht holst du sie ein Jahr her, checkst erstmal, wenn es dann passt, dann vielleicht sich die Mühe auch zu machen, zu sagen, ey, wir können versuchen, dir hier ein Arbeitsvisum zu holen und dir einen Job zu organisieren, du musst dann in deiner Botschaft deine Arbeit machen, wir können hier gucken und schauen, wir haben Partner XY, die können dir vielleicht einen Job anbieten und dann Leute auch vielleicht hier hinzuholen und denen auch eine Perspektive zu geben, weil ich habe mich zum Beispiel mit 2 Imports von Spandau vor 2 Jahren letztes Jahr Kyle Diorio und Co., die haben halt beide erzählt, es ist so schön hier in Berlin, wir wollen gerne hier bleiben, weil wir haben da drüben nichts. Und die wollten gerne hier arbeiten und tun und machen, aber sie konnten ja erstens nicht. Und ich glaube, wenn man dann 2 so eine Jungs da hat, die wirklich auch talentiert sind, die auch korrekt sind, höflich sind.
Ich glaube, die haben gut ins Team gepasst.
Die haben total, ja, genau. Und denen dann die Möglichkeit auch gibt, dass die dann vielleicht hier Fuß fassen können, weil sie sich das so vorstellen, weil sie mehr Möglichkeiten hier bekommen. Dann fände ich es halt schön, wenn man das hinkriegt. Es ist halt schweineviel Arbeit, aber theoretisch wäre es ja langfristig vielleicht sinnvoll, so einen Weg auch mal anzustreben. Ja, weiß ich nicht.
Ja, die Frage ist dann immer bei den kleinen Vereinen, wer macht's?
Das ist ja, genau. Also es ist ja immer das Problem, Manpower.
Ja, und das ist ja halt dann die Frage, die sie dann in der GFL dann zum Beispiel klären müssen, wo kriegen sie ihre Manpower her? Aber gut, meistens ist es ja so, wenn ein Verein erstmal so eine Strahlkraft hat, dann zieht er ja dann auch so ein paar Leute, die da gerne mitmachen möchten.
Ja.
Na, also wenn du die
Rostock, aber lass uns doch mal drüber reden, also vielleicht kann man das ja jetzt mal so aufbauen, damit wir auch mal im Thema bleiben, was genau soll eigentlich alles verändert werden, dass man das vielleicht mal so stichpunktartig so kurz durchspricht und dann kann man ja mal peu à peu so durchgehen, was wir so denken.
Tischhussen.
Tischhussen. Ja, das war der große Wurf. Aber ganz ehrlich, ich fand es optisch schöner.
Mann, ey. Naja, zum Beispiel, dass Coaches halbwegs Uniformen gekleidet sind, dass die Spieler Uniformen gekleidet sind. Wo wir eigentlich schon bei so einem zweiten Thema wären.
Nicht bitte das Foto.
Hab da das Bild von der Nazio gesehen. Das war ja der Hammer.
Mr. Hotpants.
Ja, wo der Typ da in seiner Radler-ähnlichen Hose da steht, da wie ein Fragezeichen auf dem Feld und war wie Currypiker. Und dann denkst du dir, ey, Nazio, haben die nicht irgendwie so Kleidungsregeln oder sowas? Ne? Und dann die Kommentare darunter, ja auch, ne, wenn die Nazio so rumrennen darf, wieso werden denn andere Teams dafür bestraft? Ne? Das ist,
naja. Jetzt mal ohne Scheiß, ich folge so ein Footballspieler aus Amerika, der kein Profi war, sondern halt nur Highschool gespielt hat und sich mal ein bisschen drüber mokiert und hat letztens seine Five-Pads hochgehalten aus den 80er, 90ern und die neuen hochgehalten von seinem Sohn. Und hat gesagt, wir hatten damals nicht so viele Hüftverletzungen.
Aber die Dinger waren auch wirklich, damit konntest du vom Haus springen und fliegen. Also die waren so, ich weiß noch, als ich meine ersten Polstergürtel bekommen habe, ich habe ja beim letzten Mal schon erzählt, mein erstes Spiel habe ich nicht mal mit richtigen Polstern, sondern mit so einer ausgeschnittenen Isomatte gespielt.
Du wirst nicht wissen, was in unserem Equipment-Koffer drin ist. Eine Isomatte und eine große Schere.
Weißt du Bescheid.
Ich meine, die frühen Polster, die waren immer einen, der die Schere braucht.
Ich meine, ja. Die frühen Polster, die waren so dick, die konntest du längs in zwei Hälften schneiden, dann hattest du immer noch genug Polstermaterial.
In meinen war noch Metall drin. Was? Zum Stabilisieren. Metall. Ja. Und so wie gefühlt 2 Zentimeter dick. Aber es war dick, Mann.
Ich habe mich letztens noch über Mouthpiece unterhalten. Kennt ihr noch diese Tap-Out-Dinger?
Ja.
Und du sonst vorher hast du ja dann dein normales Mouthpiece und dann kam Tap-Out, das war voll trendy, weil du konntest in 1000 Farben kriegen. Und ich habe dann das erste Ding bekommen, habe das heiß gemacht, wollte da reinbeißen, hat erstmal die Form nicht angenommen. Und dann hatte ich so einen Klopper da im Mund und habe mich eigentlich während des Spiels immer mehrfach fast übergeben, weil das Ding, weil ich das überhaupt nicht klar, also kam da gar nicht mit klar. Dann habe ich das Ding auch nach dem ersten Spiel einfach weggeworfen, weil ich, naja, egal.
Hey, komm, die 2 Euro von Adam sind immer noch die besten. Kannst du wenigstens durchkauen.
Ja, wirklich, teilweise, ja.
Also ich habe mal überlegt, bei den Adams-Mundschützern, ich glaube, das Wasserkochen war teurer, als die Dinger kaufen.
Aber wieder zurück zum Thema. Was wollen
zum Thema? Wir sind heute so ein bisschen am Springen, ja, Kate? Du musst jetzt einfach der
Durchbrecher sein, ne?
Ja, unter anderem wollen sie ja die Liga-Form verändern. Also sie wollen ja die Liga-Struktur ändern, sprich verkleinern und das bis 2028. Ich habe hier mal die Grafik. Ich weiß nicht genau, was ich da sehe, aber 25, was jetzt abgeschlossen ist, hat man noch einen Auf- und Absteiger. Jetzt ab 26 soll es dann irgendwie Verlierer, GFL, Playdowns, okay, und 2 Gruppenletzte.
Ja, genau, geben. Playdown bedeutet, dass dann quasi die beiden Letztplatzierten gegeneinander spielen und es gibt dann aus der GFL nur noch einen einzigen Absteiger.
Okay, und genau, ein GFL 2 Champion, ein Aufsteiger für 26. So, 27 haben wir dann Playdowns, 2 Gruppenletzte, 3 Absteiger. Okay, da haben wir gleich 3 Absteiger. Das ist ja okay.
Ja, klar, wollen wir ein bisschen schmaler machen, ne?
GFL 2, dann 1 Aufsteiger. Dann haben wir aber aus der GFL 2 1 Aufsteiger und 2 Absteiger. Die Liga wird dann also auch verkleinert. Und 2028 haben wir dann 1 Absteiger aus den Playdowns und dann wieder wie gehabt ein GFL 2 Champion, 1 Aufsteiger und wieder Regio GFL 2 jeweils 1 Auf- und 1 Absteiger. Also 27, da wird es, glaube ich, Schmerzen geben. Ne? Also da wird es ja. dann für die Teams echt arg.
Ja, voll. Und vor allen Dingen auch für die Teams in den unteren Ligen. Also ja. Es wird sicher, das ist ja wirklich eine kausale Kette bis nach unten weg, ne, wenn du dann so siehst. Das heißt, dann hast du vielleicht, wenn du Pech hast, hast du dann aus der Regionalliga Ost, weil sind ja jetzt nicht so viele Teams oben, oder Regionalliga NRW, hast du dann auf einmal 2 Teams oder 3 Teams, die gleichzeitig runter müssen.
Und die dann die Regionalliga zerlegen.
Ja, und die dir dann die Regionalliga zerlegen, aber und wiederum muss ja dann auch geschaut werden, da kannst du ja die Regionalliga nicht auf einmal auf irgendwie 10 Teams hochziehen, sondern muss ja eigentlich eine Reaktion daraus folgen, dass ja dann nach unten weg in dem jeweiligen Jahr es festgesetzt wird, dass eben 2 oder 3 Leute absteigen. Also das wird ja dann komplett beschnitten nach unten. Ja, und wie ich auch mitgekriegt habe, ich weiß nicht, ob du es gerade gesagt hast, ich habe es ja hier auf meinem anderen Laptop noch, dass ja die GFL 2 doch dann jetzt auch ab 26 schon ein Halbfinale und Finale spielt, oder nicht? Also quasi wie in einem Bowl auch für die GFL 2. Ne?
Ja. Ja. Und in dem Licht müsste man dann zum Beispiel auch die Absage der Adler an die Bundesliga 2 werten, finde ich jedenfalls. Weil wäre ich in deren Lage, würde ich auch gucken, dass ich 26, 27 abwarte, wie hat sich das da jetzt reglementiert. Weil du willst ja nicht hochkommen und dann der Vorletzte sein und trotzdem absteigen. Was ich jetzt bei den Adlern jetzt nicht per se vermuten würde, aber.
Ich wollte gerade sagen, aber ja, klar.
Aber da musst du ja, das musst du ja mit im Hinterkopf behalten, weil dann investierst du irre viel Geld für die Teilnahme an der Bundesliga 2, weil du ja dann auch wieder die Kriterien erfüllen musst. Ne? Wird alles teurer. Und dann bist du vielleicht der Gearschte, der dann als Vorletzter wieder mit runter muss.
Ja, und zumal es ja auch einfach jetzt gerade dann auch, wie du schon sagtest, auch mal gecheckt wird. Wie verhält sich das eigentlich? Wie passt das? Dann kommen ja wieder vielleicht Anpassungen. Ne? Die wissen halt gar nicht, worauf sie sich dann wirklich da einlassen. Das kann man schon nachvollziehen, ja, definitiv.
Um mal bei dem Punkt zu bleiben, was wird alles teurer? Ne? Also die Fahrten werden mehr und länger. Dementsprechend hast du mehr Spiele mit, wo du Schiedsrichter bezahlen musst.
Bei dem Fahrt musst du dann bitte rechnen, Losverfahren. Du weißt ja nicht, wohin die Fahrt geht und wie lange die dauert.
Wobei ich ja auch das so verstanden habe, dass sie ja diese Nord- und Südgruppe auch nochmal insofern reformieren, dass es sich dann auch wirklich auf deutlich eingeordnet ist und auf Fahrtwege geachtet werden soll. So habe ich das irgendwie verstanden oder interpretiert.
Aber auf jeden Fall musst du trotzdem mehr fahren. Also das bleibt da nicht aus.
Ja, klar.
Also die Busfahrten in der Regionalliga sind andere als dann in der GFL 2.
Du meinst den Unterschied von regional zu.
Genau. Und du musst einen Stream stellen. Also das ist Pflicht und der kostet. Also entweder musst du die Technik selber besorgen. Entschuldigung. Plus Leute, die das machen. Oder du kaufst dir das ein. Und so viele Leute gibt es nicht, die das machen. Also es gibt ja hier in der Football-Szene jetzt drei Leute oder Organisationen, die bei den unteren Ligen umhertingeln und Streams anbieten. Bei uns hier in Berlin ist es Tampa 2. Oben im Norden ist es Nordic Football und unten ist es das Stream-Team. Bräuchte man eigentlich viel mehr von den Leuten, die das machen. Aber aber die tingeln halt zwischen den Vereinen rum, die bieten das jeden Mal an. Aber als GFL-2-Team musst du fest einplanen zu streamen.
Und vor allen Dingen, wenn du jetzt mal Tampa Tut nimmst zum Beispiel, der macht das auch teilweise unentgeltlich.
Ja.
Und stützt das eher auf Spenden und Goodwill der Vereine, wo dann aber auch eben nicht so unbedingt immer die Wertschätzung
kommt.
Was ich halt echt sehr schade finde, weil das ist natürlich eine krasse Arbeit, die sie da machen, weil es ist ja nicht nur diese Vorbereitung, das vor Ort, sondern auch die Nachbereitung, dass man es dann auch nochmal gucken kann. Das ist ja schon.
Und die Technik ist irre teuer, die man dafür investieren muss. Und das ganze Hin- und Her-Geschleppe und allein schon so ein Mikrofon für Stadion, ne? so ein Headover-Dingsbums. Da kostet auch schon locker über 300 Tacken, wenn du so ein Vernünftiges haben willst. Ja, also Mikrofone.
Und dass die Kamera mit der Qualität auch aufnehmen kann, wo du auch vernünftig reinzoomen, rauszoomen kannst. Also, dass das auch Fernsehqualität hat teilweise, muss man ja auch bei Tampa zum Beispiel, finde ich, auch sagen. Also so eine Kamera, da bist du auch nicht mit wenig Geld bei. Also die fressen richtig Kohle, die Dinger. Ey.
Ja.
Regenschutz, was du nicht alles brauchst, ja.
Ja, die Internetverbindung, ne? Das machst du nicht mit LAN-Kabel. Ja.
Aber was du auch immer sagst, mit fehlender Wertschätzung den Streamern gegenüber, ne? Da habe ich aber halt auch schon mitbekommen, dass bei einem Team dann dicker Hals war, weil er dann gefragt hat, ob er mit auf den Turm darf, ne? Weil sonst kann er halt nicht sinnvoll filmen. Und da wurde dann halt sehr verschnupft reagiert, wo ich dann sage, okay, also da oben sitzt ein Typ, der spielt über sein Handy Mucke ab und macht noch nicht mal einen Kommentator, also lass ihn doch da oben rauf und du hast was davon.
Anstatt, dass man den da oben einen Tisch, einen Stuhl, einen Kaffee hinstellt, danke, dass du da bist, komm bitte hier, dein Platz, also weißt du.
Und komm bitte so oft wie möglich.
Ja, was soll denn das?
Ja. Nee, also um in die GFL 2 aufzusteigen, muss man schon sehr viel Geld in die Hand nehmen. Und dann sind wir auch wieder bei dem Thema Imports. Du musst dann auch mal richtig Geld in die Hand nehmen, um dann deine Reihen zu füllen, um konkurrenzfähig zu bleiben.
Ja, und du brauchst ja noch die, ganz ehrlich, brauchst du eine Charakterprüfung bei den Imports, ne? Einen Background-Check am besten.
Ey, kein Witz, Mann. Nee. Ich glaube, da, man muss wirklich dahin. Ich habe da letztens mit meinem Kollegen, also dem Coach Larry, gesprochen, als wir auf dem Weg zum Training waren. Und er meinte halt, er ist der Meinung, dass man eigentlich, also er hat sich so ein bisschen über Europlayers ausgekotzt, weil er sagt, das ist so eine uralte Plattform von irgendwie 1800
gefühlt. Ja, ohne Scheiß, ne? Die ist so
geil. Da kann jeder reinschreiben, was er möchte. Ja, du kannst es eigentlich kaum gegenprüfen. Und eigentlich müsste man eine Plattform haben, wo man wirklich dann sagt, ey, das ist approved bei dem Coach, bei dem er vorher war. Tinder, das heißt, egal was er da angibt, ob die Zeiten, ob da, wo er gespielt hat, es muss immer approved werden über eine hauptverantwortliche Person aus dem College oder so. Also, dass du so
ein, oder wenigstens hast, verlinkt, dass du den fragen kannst. Ja, irgendwas,
wirklich. Aber so dieses, ja, weiß ich nicht. Also, wow.
Also Roster-Verlinkung oder so.
Ja, wirklich.
Wobei ein Roster verlinkt, also ein Roster auch noch nicht viel aussagt. Ne?
Nee.
Ja, ist schon so. Da kannst du viel faule Eier mit reinholen. Und dann hast du dein Geld umsonst ausgegeben.
Total. Also, ja.
Ja, es ist ja halt dann auch immer so, dann holst du die Imports dann zum spätmöglichsten Zeitpunkt, so ungefähr so dann März, so einen Monat bevor dann die Saison losgeht, um dann mit denen halt die Techniken beziehungsweise Playbook durchzugehen. Technik, denkst du dir, hast du dir auf dem Tape angeguckt, das sollte dann passen. Ja, aber die müssen ja aber auch so irgendwie so ein Teamgefühl kriegen, ne? Und ich stelle mir halt immer vor, ich als Spieler, ich bezahle meinen Monatsbeitrag und dann gehe ich zum Training und dann kommt dann ab März dann noch jemand dazu, der kriegt Geld dafür und wackelt ein bisschen mit dem Arsch und wird dann da halt so auf Sänfte rumgetragen. Das Gefühl, dann würde ich mir als Spieler mal so ein bisschen verarscht vorkommen.
Ja, voll.
Ich meine, gut, letztendlich aber soll er dem Verein weiterhelfen und dem Erfolg hoffentlich garantieren, aber...
Ich habe wirklich hier in Berlin das Allerkrasseste erlebt. Als ich bei den Thunderbirds war, da haben wir dann in der zweiten Season, da haben wir ja viele Sponsoren gehabt, haben wir so ein bisschen reingesetzt. Aber wir waren halt zu spät dran. Also das heißt, wir haben einfach auch nicht mehr so gute bekommen. Aber da war so einer, da dachte ich so, Dicker, was ist das denn für ein geiler Typ? Der war Center, kommt aus Schweden, sieht aus wie so ein böser Wikinger. Mhm. Du denkst dir so, Dicker, der kommt, der haut hier den Leuten aufs Maul. Ja, und dann kam der halt an. Der hat auch irgendwie überall in der ersten Liga schon gespielt. Dann kommt er auf jeden Fall zu uns. Und dann siehst du, dann gucke ich den so an, dann diese ganze Körperhaltung, so schluffi, schon so, der ist so gemütlich da lang getüngelt. Dann dachte ich mir erstmal so, okay. Dann war der beim Training, nach dem ersten Training kam er zu mir und sagte, Coach, trainieren wir immer mit Pad und Kontakt? Ich so, ja, das habe ich noch nie so gemacht. Nur beim Spiel habe ich mein Pad angezogen. Und da fing es dann schon an. Und das war dann auch wirklich, das hat sich über die ganze Zeit gezogen. Das war dann auch so einer, der dann so nach dem Spiel, alle bauen ab, er sollte eigentlich auch ein bisschen mit anpacken, dann steht er da, hat dann irgendwie in Berlin sich so ein Mädel klar gemacht und die hat dann Bier dabei und er setzt sich dahin und trinkt. Also Resultat war, wir haben uns frühzeitig von dem getrennt, weil es war nicht tragbar. Es war überhaupt nicht tragbar.
Bei den Thunderbirds, wo ich da war, hatten wir dann auch mit einer Saison einen geholt, weil wir dann ein Problem auf der Runningback-Position hatten. Und dann hatten wir Andrew uns... Andrew war es nicht.
Anderson,
ja. Also, ja, Anderson. Und der wurde mir so ein bisschen als Powerback dann verkauft. Ne? So jemand, der sich dann so durchholzen kann durch die Linie. Und jedenfalls ist er bis an die Linie immer gerannt und hat sich dann so nach vorne fallen lassen, was dann immer noch für ein Yard gut war. Aber dann dachte ich mir, es wäre schön, wenn du im Kontakt halt noch die Füße weiter bewegen willst, damit wir wenigstens noch so ein paar Plus-Yards machen, dann können wir wenigstens dreimal hintereinander laufen und einen First Down machen. Das wäre schon ganz schön, aber nee, war nicht. Und und dann hatte ich mir auch so ein bisschen erhofft, naja, Mensch, Amerikaner, ihr könnt doch immer gut motivieren, ihr seid doch immer voll dabei. Versucht den Jungs doch mal so ein bisschen Spirit mitzugeben. So. Nö, bin ich nicht der Typ für. Okay, wofür ist er dann der Typ? Also er war auch mal sehr still und hat auch mit kaum jemandem geredet. Und dann dachte ich, na okay, also Teamplayer ist was anderes. Aber ja, gut, dann, ne? Das sind so die Erfahrungen, die man mit unter anderem mit Imports machen kann.
Gerade wenn du halt wirklich nur begrenzt mit dem Geld bist, ne? Weil Spieler, die was auf sich halten werden, nicht irgendwie für 300 Euro kommen.
Nee, das
muss man sich auch klar halten. Also die wissen selber, dass Lebenshaltungskosten dann auch ein bisschen mehr sind.
Ja, oder nur für die Couch. Auch,
ja.
Ja. Die Unterkunft ist ja auch noch so ein Ding, ne?
Ja, safe. Das ist...
Ja, deswegen ist das immer eine Milchmädchenrechnung.
Ja. Es gibt noch so einen anderen Punkt, ne? GFL Online-Shop.
Mhm. Ja, finde ich ja mal ganz gut, dass sie sowas jetzt mal ins Leben rufen.
Ja, das war so ein Punkt, ne? So richtige Corporate Identity, okay, ist für die GFL schwierig, finde ich, ne? Aber so ein Layout, ich meine, die NFL hat ja davon profitiert, dass da teilweise Pullover alle sehr ähnlich aussahen. Ne? Oder die Jerseys, also du konntest ja relativ echt sagen, okay, da steht da Denver Broncos drauf. Okay, da steht da Miami Dolphins drauf. Ist das ein
Pullover von Russell? Ja, ich weiß, was du meinst. Also, dass es dann einfach so eine klare Vorgabe gibt, wie die Sachen auszusehen haben. Ja, das sind auch so eine, das sind wieder
so ein Rahmen wäre schon mal cool, ne?
Da vor allen Dingen hast du jetzt mit Irima so einen einheitlichen Anbieter, beziehungsweise einen Anbieter, der für alle Teams Shirts herstellt. Dann ist der Schritt ja auch nicht weit, zu sagen, Irima, mach jetzt mal irgendwie Shirts für die Fans, damit das dann halt aus einer Hand ist. Ja? Und wenn du das dann aus einem Shop kriegst, umso besser.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, oder zumindest, dass man, sag ich mal, von den Lizenzbedingungen her sagen kann, okay, ihr kriegt jetzt das Rohmaterial von Irima, ne, was als Layout draufkommt, ist euer Ding. Mhm. Das wäre auch schon mal viel wert, ne? Ich meine, die haben jetzt schon eine eigene Rubrik American Football. Ich meine, hey, das ist schon mal cool. Ja. Jetzt bräuchten sie jetzt nur noch die richtigen Größen.
Wir haben einen Kommentar bei Twitch. Furia030 ist wieder am Start. 030 klingt so nach Berlin. Hat mal wieder kommentiert. Vielen Dank dafür. Das war das Thema davor. Interview und Scouting ist halt nicht einfach aus der Ferne. Absolut. Ja, man sollte sich vorher erstmal irgendwie versuchen, vis-à-vis kennenzulernen. Also irgendwie mit Zoom-Chat oder sowas, um einfach mal so ein Gefühl zu kriegen und mal so ein paar knifflige Fragen zu stellen.
Ja, bin ich bei dir. Aber ich sag mal so, da habe ich auch eine Story zu, den hast du ja auch bei uns am Spiel gesehen, den Donovan, den Receiver, den wir geholt haben. Das war ja auch Fallobst. Ne? Ja. Und der hat sich aber verkauft. Der hat sich verkauft wie der, ey, ich arbeite, ich zieh durch, Coach, ich mach alles, was du willst. Also der hat sich wirklich, da hast du gedacht so, ey, ja, der hat mich überzeugt so von seiner Art. Ja. Und er hat so Herz gezeigt, dann kam er hier an und dann fing es sofort an, dass es nicht geklappt hat. Und du hast ja gesehen, er hat einfach oft auf dem Feld einfach nichts gemacht. Und das finde ich halt auch, das ist so schwierig, ja. Es ist echt schwer, weil auch im Interview können die sich natürlich verkaufen.
Mhm. Ja, vor allem, weil Amis können das halt immer ganz gut. Ne? Während ich hab's mal, also das deutsche Problem ist ja zum Beispiel, du erzählst jemandem, ich esse gerne Schwabschitschi, der Deutsche würde dich fragen, warum nicht Hosenkohl? Der Ami wird sagen, ja, gut für dich. Ne? Und die können sich auch viel besser verkaufen, ne? Die können auch viel besser auf dich eingehen, ne? Auch wenn sie nicht ernst meinen.
Du hast aber Vergleiche drauf, das gibt's gar nicht. Weiß.
Ja, aber dann bleibt immer wieder die Kernfrage, warum hat der Kerl Zeit, nach Europa zu kommen?
Ja. Ne?
Und da muss man, das wäre für mich immer so die Kernfrage.
Und die zweite Frage ist,
Why the fuck? Warum
haben wir es nicht geschafft, auf der Position jemanden auszubilden? Da kommen wir doch dann. Ja,
wobei, ich sag mal, auf einem gewissen Level musst du auch mitgehen. Ne? Also ich bin der Meinung zum Beispiel, wenn du wirklich vorhast, als Verein in die GFL 2 zu gehen, dann musst du einfach aufgrund dessen, wie es in den Ligen so zurzeit auch ist, ab dem Moment auch schon anfangen, mindestens ein Jahr bevor du, also sag ich mal, in dem Jahr, wo du hochgehst, schon mal mit Importen zu arbeiten, weil du es lernen musst.
Ja, der Umgang.
Du musst wissen, was, also wirklich, wie läuft das dann, wenn die in den Wohnungen sind, wie man die, aber dieses ganze Thema Versicherung, was ist, wenn die sich verletzen, wenn die zum Arzt müssen, du musst ja, diese ganze Erfahrung muss ein Verein auch machen. Und dafür
lüften! Vergiss bitte nicht lüften!
Ja, und auch Müll rausbringen.
Das kennen die nicht, ne?
Ja, das sind schon so Sachen, die müssen halt sein.
Und nicht jede Frau anpieksen.
Ja. Das kann man jetzt bei den GFL-Lizenzbedingungen jetzt nicht unbedingt reinschreiben. Also man kann es machen. Hätte was, ne? Gut, aber halt mal fest, also das mit dem Online-Shop schon mal eine gute Idee. Ne?
Ich finde es auch gut, wenn da auch ein bisschen auf Kleiderordnung geachtet wird. Ne? Also ich finde nichts schlimmer, als wenn dann so ein Team rumrennt wie ein Teller bunte Knete. Der eine hat lange Socken an, der andere nicht. Der andere hat irgendwie rote
andere. Darauf haben sie jetzt schon geachtet bei den Spieltagen, bei den normalen Saisonspielen. Also ich weiß, in Krefeld, glaube ich, musste auch schon mal eine Strafe gezeigt werden, weil er irgendwo ein T-Shirt rausgeguckt hat, wo ich da so, okay. Aber jetzt ist die Frage, ist das jetzt wirklich notwendig? Bringt uns das jetzt insgesamt viel weiter?
Es ist für den Look, ne? Und die Liga muss ja eben halt auch einen professionellen Eindruck machen und dann ist der Look halt eben wichtig, finde ich. Also wenn wir zum Beispiel eben das Bild von dem Nazi-Spieler nehmen, dann sind wir uns einig, geht so nicht. Sieht kacke aus. Ja, und wenn die Leute in der GFL so rumrennen, sieht das halt auch kacke aus. Ja, und dann finde ich halt ein Team, ein Look, damit das alles uniform aussieht.
Ja, und ich glaube, da unterscheiden wir uns einfach so extrem von der NFL, ne? Auch von der ELF. Ich meine, die haben es ja gut gemacht, das sah ja alles sehr sound aus. Also es sah televisuell gut aus. Ne? Zumindest auf dem Bildschirm sah es gut aus.
Ich meine, ich verstehe den Umstand zum Beispiel, wenn gerade auch in den kleineren Teams jemand das Team wechselt und der dann da halt noch mit seinen alten Teamfarben auf dem Helm rumrennt, sieht aber kacke aus. Ne? Und da würde es dem Team auch gut zu Gesicht stehen, dafür zu sorgen, dass er einen passenden Helm hat.
Also ich bin der Meinung, ab der vierten Liga abwärts sollte es ein bisschen Ragtag schon aussehen dürfen, weil das ist ja nicht ohne Grund vierte, fünfte, sechste Liga. Aber spätestens ab der Regio, ne?
Ja, man darf Hosen dann auch
über die Knie.
Man darf dann auch so aussehen, als hätte man Ambitionen.
Aber ich finde, im Endeffekt finde ich ja auch, also ich habe es als Spieler halt, mich hat es schon mehr gepusht, weil ich wusste, dass wir als Team clean aussehen, dass jeder den gleichen Helm, die gleiche Hose, die gleiche, weil es ja auch dieses Einheitsgefühl. Ja. Ich habe auch schon in Teams gespielt, da hatten wir wirklich keinen Witz, gelbe, blaue, silberne, rote und grüne Helme gefühlt drin, obwohl wir die Helmfarbe schwarz hatten. So, das sieht da halt scheiße aus. Also es sieht wirklich, also das steht als Linebacker, ne? und dein D-Liner ist vorne irgendwie gelb, rot und silber. Das ist doch Wahn.
Und ich glaube, das ist auch so eines dieser Kriterien, was mich an heutigen Football halt auch so ein bisschen stört. Ne? Also wie du sagst, also früher war das halt, fand man das geil, dieser uniforme Look. Wir sind ein Team, also sehen wir auch alle wie ein Team aus. Und ich glaube, wir sind dann halt noch eine Generation gewesen, die hat sich einfach eingeordnet.
Und keine Bizepsspännchen gekauft.
Ja, und heute hast du dann halt
diese ganzen... Kann ich nicht für mich sprechen,
nee, ich hatte welche. Aber ich kenne Leute, die hatten fünf. An einen Arm, an ja, okay, einen.
Das ist ein bisschen too much.
Ja, und heute hast du immer mehr Individualisten, ne? Da müssen die so ein Eye-Shield haben und hast du nicht gesehen. Und,
Wobei ich auch da sagen muss, wenn ich früher hätte ein Eye-Shield tragen dürfen, Bro, ich hätte ein Eye-Shield getragen. Ja. 100 Pro. Weil ich hatte ja auch mit meiner DB-Crew, wir haben uns halt alle abgestimmt. Wir haben alle geschaut, okay, wie machen wir das genau? Und dann haben wir als DB-Unit halt alle einheitlich ausgesehen.
Okay, das ist schon wieder cool. Muss ich sagen, also ich meine, da muss man den ganzen, das ist schon wieder geil.
Gegen die fünf Armbändchen ist ja auch nichts einzuwenden, wenn sie halt in den Teamfarben sind. Ja, aber genau, dann halt nicht rot, gelb und grün. Also.
Und ich sage dir, bei Eye Shields hätten wir alle ein Eye Shield genommen. 100 Pro. Hätten wir alle gemacht. Ja, aber ja, ich weiß aber, was. Ja.
Ja, aber GFL wäre schon auch. Ich finde es gut, dass er auch schon sagt, ne, Steph und so weiter sollen einheitlich gekleidet sein, weil das war ja teilweise echt, echt wild aus. Ich meine, ich fand es ja teilweise witzig, dass beim Calling der Plays dann, ich glaube, Langfeld war das. Ich glaube, da stand Mario, Luigi und noch irgendein anderer oder Tick, Tick und Track und haben die Calls reingegeben und wusste nicht gerade, wer live ist. Nebenbei habe ich mir gedacht, wer nimmt das eigentlich alles auseinander? Wer ist denn so doof? Ne? Aber es sah schon gut aus. Ich kam mal vor wie auf einem Flugzeugträger, weißt du? Alles so Sound, ne? Auch wenn es verschiedene Farben waren. Aber das hat auch schon etwas. Es sieht dann professioneller aus, beziehungsweise einfach nur organisierter. Ich meine, wir sind in Deutschland, wie lieben es, wenn es organisiert ist, ne?
Was mich zum Beispiel beim unteren Football nervt als Zuschauer, sind diese Zeltstädte, die du mittlerweile an der Sideline hast, ne? Also
ich bin manchmal echt froh drüber, wenn es regnet, du, ne? Also so
ist
ja nicht.
Ja, für die Leute, die auf dem Feld sind, ist das natürlich ein Luxus. Und sinnvoll, gar keine Frage. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Rolle als Stadionsprecher bei den Bulldogs denke und ich stehe an der 50 und ich sehe da vor mir ein fettes Zelt und ich sehe nicht, was an der 50 passiert und muss dann sagen, also irgendwas ist da passiert. Ich kann euch jetzt nicht sagen, was, aber irgendwas ist passiert. Der Downmarker ist 2 Yards nach hinten gegangen. So,
okay, ich werde ein durchsichtiges Safe besorgen.
bei den Bears halt noch schlimmer, die haben da gleich irgendwie 2-3 Riesenzelte dann bleibt dir als Zuschauer, der wirklich das Spiel verfolgen will, nichts anderes übrig, als mitzuwandern, um halt den Blick zu haben.
Das nervt
mich tierisch ab und deswegen finde ich das auch bei der GFL gut, dass dort Zelte bis auf Extremtemperaturen nicht erlaubt sind.
Zumindest, sag ich mal, einen kleinen Abstand haben. Ich mag es ja, dass denn Zelte da sind, weil die ganze Scheiße bleibt halt trocken hier mit Schlips, am besten bei Auswärtsspielen, ne? Und ich persönlich bin ja immer jemand, der sagt, ne, wir brauchen mehr Zelte als der Gegner. Punkt. Wenn wir schon nicht mit Imports angeben können, dann mit Zelten. Ein Spaß beiseite. Ja, so noch. Wir holen noch ein Zelt raus. Wir haben schon 5. Nee, wir machen jetzt 6. Fertig. Ne? Und 5 Campingstühle, weil. Ne? Wo ist der aufblasbare Pool? Nein, Spaß beiseite.
Hatten die Bears mit Gartendusche.
Geil.
Ich als Trainer fand's geil. Ich hab mich dann mal so, hab meine Latschen dann ausgezogen, hab mich in den Gummipool gestellt und dann nachher noch mal kurz an die Regendusche, an so ein Zerstäuber. Fand ich mega.
Zwischen erst und zweite Quarter hast du das kurz gemacht, oder wie?
Immer wenn die Offense vom Feld war. Ich hatte ja eh nichts zu melden, das haben ja dann die anderen gemacht. Ich war ja einer von 2 O-Line-Trainern. Ich war da so überflüssig wie keine Ahnung was.
Aber kommen wir mal zurück, Teamzone und so weiter und so fort. Ne? Ich finde es ja schon schön, dass inzwischen man darauf achtet, dass Teamzonen nicht so voll werden. Oh, krass. Ne? Ich kann mich an Zeiten erinnern, da hast du so 30 Spieler gesehen in der Teamzone, die dann rumstanden beim Spiel. Ne? Und der Rest war halt auf dem Feld, Gott sei Dank. Und ungefähr 25 Leute aus dem Staff, wo du denkst, okay, wir hatten da bitte den Durchblick. Ich nicht mehr, Mann. Nur weil ich dann gesagt habe, auf dem Spielberichtsbogen, notfalls die Rückseite ausfüllen. Okay, mach ich mal. Und steht dann der Vorstand da, die Nichte vom Vorstand, der Hund.
Mhm. Ne, dann kämpfe ich ja auch immer akribisch gegen. Ich hasse ja nichts mehr, als wenn dann irgendwelche Ex-Spieler oder sonst was auf einmal in der Teamzone rumwandern und meine Spieler oder unsere Spieler ablenken von dem, was gerade eigentlich Sache ist, weil sie allen Hallo sagen müssen. So, Spaß dir bitte. Du hörst dich zum Team. Geh raus. So, und finde ich.
Ja, man braucht ja auch einen Überblick, ne? Und da sind wir wieder bei einem Überblick. Und Teamzone, ich meine, ich finde es ja schön, dass das Feld so halbwegs definiert ist. Ich kenne es aus den unteren Ligen, manchmal ist so eine Teamzone gefühlt 2 Meter breit, manchmal 10 Meter breit, also in der Tiefe. Das wäre nochmal ein schöner Stand, dass man sagen könnte, ne, die Teamzone sollte mindestens 5 Meter Freilauf haben bis zur Sideline.
Können wir über die Referee-Zone sprechen, Alter?
Oh,
die
ja. Jetzt,
Alter, der Inflation wurde, die sollen ein Jahr breit sein, 1 Meter breit, auf einmal, dann wird
Fußlänge breit.
Was, ja. Oder wie auch immer. Und auf einmal, mittlerweile werden die teilweise mit 2 Meter Breite gekreidet. Und ich denke mir so, okay, jetzt habe ich.
Als ob die da
mit
einem Segway durchballern, ne?
Ja, den Abschnitt. Und mein Team, wo ich 50 Leute da stehen habe, sollen dann auf der gleichen Fläche wie ihr Refs stehen. Was ist los? Also, so, jetzt mal übertragen.
Ja.
Und dann wundern die sich, dass man da immer mal wieder drüber tritt. Ja, wie soll es denn anders gehen? Also, es ist ja manchmal viel zu breit. Also, war.
Ja, wenn du halt dann wirklich so Plätze hast, wo hinter der Grasfläche gleich der Zaun anfängt oder so, dann hast du halt keinen Platz mehr für eine Teamzone.
Ja, oder die Abgrenzung zu den Zuschauern und der DJ, der seine 2 geilen Boxen rausgeholt hat und erstmal richtig volle Kanne auf 11 hochdreht und denkst ja,
redest du jetzt von mir?
Ja. Nee, das ist ja auch so ein Trend, den ich beobachtet habe, ne? Alles immer schön laut, ne? Wegen Sweet Caroline, alles schön laut, ne? Und stehst dann unten an der Seitenlinie und denkst dir, Handzeichen, das wäre cool.
Hey, also das ist ja alles noch in Ordnung, aber wenn den Spieler ankommen und zu dir sagen, ey, sprech mal ein bisschen positiver hier über uns, dann denkst du dir auch.
Das find ich inzwischen bei der GFL witzig, ne? Also es gibt inzwischen auch Feedbackbögen für die Stadionsprecher und für den Livestream, wo ich denke so, wow.
Ja, aber okay. Was ich mal ganz cool finde, und das habe ich im Gespräch bei, ich glaube, mit Marco erwähnt, ich würde es halt auch mal cool finden oder sinnvoll finden, dass die Teams eine Community aufbauen Und da kann der Teamsprecher, der Stadionsprecher auch einiges tun. Man kriegt ja mal sonst immer nicht mit, wer ist der Stadionsprecher eigentlich, den man so auch ein bisschen mit ins Team einbinden und dann hast du ein Sprachrohr nach außen, ne? Weil das ist die Schnittstelle zwischen den Zuschauern, den Fans und dem Spiel, beziehungsweise zu dem Team, ne? Weil der Stadionsprecher soll ja auch übers Team reden und dann wäre es auch ganz gut, wenn der das Team kennt und das Team kennt den Stadionsprecher, beziehungsweise die Zuschauer kennen den Stadionsprecher und dann ist er bei irgendwelchen Team-Events auch mit dabei und moderiert das. Oder macht da die Mucke, ne? Also Stadionsprecher ist nicht zu verachten. Ich habe jetzt mitbekommen, dass es Teams in Berlin gibt, die keinen haben. Ne? Und dann gehst du da zu dem Spiel hin und dann, wie gesagt, spielt da einer von seinem Handy ab und dann ist es die ganze Zeit so eine Hardcore-Gangster-Mucke, wo du eigentlich denkst so, und das ist das ganze Spiel, Kinder sind dabei und dann hast du da so Rap aus Neukölln, wo es dann heißt, wie du an 90 Kilo Koks rankommst und was du dann am besten mit deiner Kohle machst, am besten dann Gucci und Versace kaufen und den dicken BMW und dann weißt du Bescheid. Also nach so einem Spiel in Neukölln weißt du auf jeden Fall, wie Gangster-Life funktioniert.
Witzig, Köln ähnliche Situation, ne? Da ist ein Zuschauer, der zu den Boxen gegangen hat, die einfach ausgestöpselt.
Kann ich total verstehen.
Hä? Ja, weil das einfach zu assi war.
Da muss man aber auch echt schon drauf achten, weil am Ende ist es ja auch, soll ja auch irgendwie ein Familienevent sein, ne? Und du kannst, dann laufen da Kinder rum und dann wird da sowas rausgehauen oder die Oma kommt mit oder wie auch immer. Also das kannst du ja nicht
verstehen. Ja, ich glaube, das Problem ist dabei, das machen dann meistens Jungs, die aus dem Team sind und dann denken die halt, okay, ich spiele meine Mucke, vielleicht auch fürs Team und dann. Und das habe ich aber auch einem Spieler gesagt, der sich dann mal bei mir geäußert hat. Ich mache das hier nicht für euch, ich mache das für die Zuschauer, damit die Spaß haben und euch anfeuern. Also da spielt ihr jetzt erstmal eine untergeordnete Rolle.
Wollte ich gerade sagen, wer beim Spiel Zeit hat, die Musik zu hören,
hat irgendwas
falsch sollte nicht Starter sein.
Und abgesehen davon musst du als Moderator, ich habe ja auch schon mal moderiert, du kriegst ja auch ein bisschen mehr die Stimmung, den Vibe mit, was da gerade so um dich herum passiert. Und wenn die dann alle schon so ein bisschen angenervt sind, dann kannst du dir besser abholen, wenn du dich so ein bisschen auf die einlässt, da was das Thema angeht, aber dann die Kurve kriegst wieder ins Positive, als dass du sagst, und das war trotzdem toll. Ja, genau. Dann denken die auch, was ist das für einer, Alter? Will der mich verarschen? Hat er das gesehen, was ich gesehen habe? Also, das kannst du ja nicht machen.
Ja, richtig. Ne? Also, wenn du den dritten Bad Snap in Folge hast, dann muss er ja irgendwie mal verbal mit den Augen rollen.
Ja, klar.
Ja, und ich mach's ja dann auch so, ich versuche dann auch zu kommentieren, was da gerade schiefgegangen ist. Also so kleine Fehleranalyse und damit der Zuschauer auch weiß, was passiert da eigentlich.
Ja, absolut. Also ich finde schon, dass du es gut machst bei uns da. Also
ja, auch nicht zum fünften Mal den Punt erklären. Ja. Warum man puntet, oh, leck mich doch mal.
Na gut, weil du weißt halt immer nicht, wie viele neue Zuschauer du dabei hast, ne?
Ja, aber nicht fünfmal im Spiel.
Ja, im Spiel nicht, nee, aber einmal pro Spiel macht es vielleicht noch Sinn. So, wir sind aber schon wieder, wir kommen immer vom Thema ab, ne?
Irgendwie, weiß ich nicht, wir haben Redebedarf.
Ja, wir sind so, wir müssen drüber reden.
Das scheint uns in vielen Punkten, kommen dann Themen immer mal kurz ran, wo wir so direkt so einen Schmerz verspüren, da müssen wir drüber reden, das ist halt unsere kleine
Therapie. Lass uns drüber reden, auch. Also so irgendwie Eigentherapie hier.
Aber andere Frage, wie realistisch seht ihr eigentlich die Chancen, dass die GFS wirklich mal mehr ins Fernsehen reinschafft, also... Ich sehe eher als Möglichkeit.
Kommt auf die
Ich glaube, das ist ja das, was ich auch gerade sagen wollte. Also die haben ja diesen Infrastrukturplan ja auch sowieso beschlossen. Und ich glaube, also ich finde zum Beispiel das von der Idee her ja gar nicht schlecht, dass es halt so Standards gibt, auch in Bezug auf die Spielstätten und Co. Weil das ja auch, ich weiß ja noch nicht, wir wissen ja gar nicht, wie das jetzt im Umfang aussieht. Also was genau ist der Standardkatalog? Bedeutet das dann auch, dass bei allen Spielen im Eingangsbereich die gleichen Flaggen sind, die auch zeigen, das hier ist GFL-Football, so wie du das ja auch schon mal sagtest mit dem, ne, wie NFL alles taggt, macht dann die GFL das auch so bei ihren Teams in der Liga? Weil wenn sowas natürlich dazu kommt, dann hat das ja einen Wiedererkennungswert, also das, was ja die ELF auch eben gemacht hat. Und ich kann mir vorstellen, dass eben auch durch die ganze ELF-Geschichte und Co. dann schon das Interesse da ist, dass es medial, also dass da jemand sein wird, der wahrscheinlich Interesse daran hat, auch das Thema aufzugreifen. Ich würde es mir wünschen, dass es so wie früher bei DSF gab es das ja manchmal dann noch in der ganz alten Zeit damals, wo dann zumindest mal die Playoffs ausgestrahlt wurden von der GFL. Ich glaube, das gab es 1-2 Jahre. Dann ist es wieder komplett weg gewesen. Dann wurde nur Zusammenschnitte geschrieben, aber ich würde es mir halt schon wünschen. Das wäre ja schon cool, weil dann ja, ist die ganze Gesamtthematik attraktiver und du kannst besser Partner finden.
Ja, da finde ich, dass man das wirklich prominent gut durchtaggt. Ne? Also direkt auf dem Helm vorne drauf von mir aus, weißt du, GFL. Also vielleicht auch mit der Lizenzvorgabe, ne? Du, wenn du GFL spielst, darfst du den Aufkleber drauf haben, wenn nicht, dann kommt er runter.
Ja, also ich denke auch, das Ziel ist es dann eben medienwirksam zu werden und wie gesagt, dazu gehört eben auch der entsprechende Look. Alles, was sie machen, ist darauf ausgerichtet, ein besseres Erlebnis nach außen hin zu bieten. Also einerseits für die Zuschauer, die ins Stadion kommen und dann für die Zuschauer, die das am Bildschirm verfolgen, ob das jetzt nur Stream ist oder vielleicht irgendwann mal wieder Fernsehen. Und ich finde, das ist halt auch ein konsequenter Weg. Also wenn wir im Verbandsfootball relevant bleiben wollen, müssen wir zu der europäischen Konkurrenz, je nachdem, wie sie am Ende heißen wird, ob Elf oder Eva oder hast du nicht gesehen, Adam, müssen wir halt gucken, dass dieser Premium-Football, den wir halt im Verband haben, eine Marke wird. Und zu einer Marke gehört eben eine Corporate Identity in allen Ebenen und es ist, finde ich, wichtig.
Also, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber damals, als ich in der GFL gespielt habe, ja, da war es sogar noch so, dass wir als Spieler in der Liga wurden wir dann, also dann waren dann einige von uns brauchten auch zum Beispiel irgendwie wie ein Auto und so, und dann haben wir uns da erkundigt über unsere Partner. Und da gab es dann, das hatte uns dann dieser Händler damals gesagt, wir wurden dann sogar als A-Kader-Athleten gewertet.
Mhm. Mhm.
Als A-Kader-Athlet, weil du in der ersten Liga
gespielt hast. In der obersten Liga spielst, ja.
Ja, genau. Wurdest du als A-Kader-Athlet behandelt. Das heißt, du hattest dadurch dann automatisch bessere Konditionen in manchen Sachen. Und seitdem dann aber die Nationalmannschaft wurde ja dann, glaube ich, da wurde doch, was war das denn da nochmal? Die wurde ja aus irgendeiner, das war vor 10, 15 Jahren wurde doch die...
Wurden sie aus der Förderung vom Bundesministerium
geschmissen. Genau, wurden die rausgeschmissen. Und seitdem ist dann auch dieser A-Kader-Status in der ersten Liga auch verschwunden. Und ich habe es nicht verstanden. Also ich weiß, weil das ist ja, das ist irgendwie, ist da ganz viel zu Bruch gegangen. Und ich muss auch sagen, dass ich jetzt so diese Gesamtthematik, weil wir haben uns immer über Huber aufgeregt. Der hat ja nichts in so eine Richtung auch mal so wirklich also, weißt du, wie ich das meine? Mhm. Er ist ja nie so richtig da in die Richtung gegangen. Und ich habe das Gefühl, das ist zumindest schon mal so ein erster Schritt dafür, dass man zumindest dahingehend schon mal versucht, das Ganze rund zu kriegen.
Mhm. Ja. Ja, ich würde mir halt nur wünschen, dass man das halt auch so ein bisschen weiterdenkt. Also einerseits diese, ja gut, Importproblematik will ich sie nicht nennen, aber Umstand. Ja, ich weiß, im Sport, sei es jetzt nur Fußball oder was auch immer, arbeitest du immer mit Imports. Aber ich würde halt gerne sehen, dass man eben unseren Homegrown-Nachwuchs nicht vernachlässigt und da irgendwie Standards schafft, gerade für Bundesliga-Teams dafür zu sorgen, dass die Jugendarbeit bei ihnen einen gewissen Qualitätsstandard hat, dass man sich da drum kümmert. Und dass die Vereine selber langsam mal anfangen, darüber nachzudenken, wie können denn die Teams uns unten hier oben helfen? Ja, dass sie Leuchtturmprojekte werden und sagen, wir unterstützen die kleinen Teams da unten, weil letztendlich sind wir auf eure Spieler angewiesen. Und dann sagt, wir stecken hier Input rein, ob das jetzt nur Wissen, Manpower oder was auch immer ist. Am Ende kommt es uns ja irgendwie zugute, dass man anfängt, mal diese Wege zu gehen.
Ja, verstehe ich, aber ich glaube, da kommt man dann auch in den unglaublichen Widerspruch, weil irgendwo hat ja jedes Team vor, hört man mich noch?
Mhm,
hängt ja irgendwie. Ja, okay. Irgendwie hat ja jedes Team ja auch, ich sag mal, so ein gewisses Ziel vielleicht vor Augen. Und jetzt stell mal vor, Beispiel Berlin. Jetzt machen Adler und Rebel oder Adler, sage ich jetzt mal aktuell, Rebels und Potsdam machen dann das. Da wird doch jeder Verein hier in der Nähe sagen, so, ja, Digga, hast du sie noch alle, was willst du von mir? Ich werde doch jetzt für dich nicht meine Spieler ausbilden, damit ich hier immer unten versauer und du dir jedes Jahr da irgendwie kommst und so, ja, den nehme ich und den nehme ich und den nehme ich. Also, und da kommen wir halt auch irgendwie so, da ist ja so eine, da ist so ein Riesenkonfliktpotenzial einfach da.
Ja, weil, aber das, weißt du, da müssen die Leute halt auch einfach mal irgendwann realistisch denken. Also wenn du jetzt ein Team nimmst, wie, ja, wen soll ich da jetzt nehmen? Nehmen wir einfach die Berlin Bullets. Ich habe nichts gegen die Berlin Bullets, keine Ahnung, was die für Pläne haben, aber sind wir mal ehrlich, seit, weiß ich nicht, wie viele Jahrzehnten sind sie nicht, also sie waren noch nie in der Bundesliga, also ist es nicht abzusehen, dass sie irgendwann mal in die Bundesliga kommen, ja, sage ich jetzt mal einfach überspitzt. Warum soll so ein Team nicht einfach sagen, okay, wir wissen, was wir sind ein Viert- bis Drittligateam, wir gucken, dass wir hier Jugendliche ausbilden oder junge Erwachsene, dafür brauchen wir eure Hilfe und wenn wir sie kriegen, dann bilden wir Leute aus. Also es muss dann, klar, es soll ja nicht nur ein Abgeben sein, sondern wir kriegen ja auch irgendwas dafür.
Und ja, das ist aber der Gedankengang dann von einem, ich sag mal, offiziellen im Vorstand, ja, der dann vielleicht sagt, das würde ich mir so vorstellen. Aber jetzt reden wir mal über die Trainerebene. Sag mir bitte, welcher Trainer geht dann dahin und sagt, ich stecke da mein Herz, meine Energie, meine Kraft rein, damit ich ein Ding voranbringe und dann wird mir das Ding jedes Jahr zerpflückt. Kein Coach lässt sich doch darauf ein und dann ist der Verein doch automatisch wieder in dieser Position. Ja,
da muss ich aber ehrlich sagen, haben die Trainer ihren Job nicht verstanden, weil als Trainer ist es sehr egoistisch zu sagen, ich behalte meine Spieler, ich baue die alleine auf. Das ist, du begleitest
sie. Es geht ja für mich nicht um das, dass man die Spieler voranbringt. Ich bin auch absolut ein Vertreter davon, dass wenn Spieler gut sind, besser geworden sind, dann sollen sie auch ihren Weg machen, ja, weil ich selber ja auch so gemacht habe. Aber ich spreche eher davon, was das Ziel angeht. Mhm. Wenn der Verein, womit will er denn einen Coach überzeugen? Ja, wir sind halt das Fünftligateam und das bleiben wir auch. So, ja, da sagst du ja, okay, danke, ich gehe. Ich bin nicht dabei. Weil irgendwo hast du ja auch einen Anspruch, du willst Leute besser machen, aber du willst ja auch mit dein Team ja auch dahin bringen, dass es Erfolge einfährt. Weil ich meine, ein Spieler wächst doch auch darüber, dass er dann auch, so wie wir jetzt, ne, voll aufs Fressbrett bekommst, jetzt gehen wir in die nächste Runde, jetzt gewinnen wir hoffentlich ordentlich und arbeiten uns zurück. Und das macht ja was. Das bildet ja mental auch einen Spieler. Und wenn du dann nie diese Erfolge erfährst, ist doch irgendwie...
Also ich finde die Diskussion gerade sehr geil, muss ich dazu sagen. Also ich denke... Es ist nicht verkehrt, wenn ein Verein, ich nenne es immer aus dem Kaufmännischen, aber es ist ja nicht kaufmännisch, sich sagt, okay, ich habe hier meine Nische, wo ich erfolgreich bin. Ich kaufe mir dementsprechend einen Trainer ein. Es muss ja auch nicht die letzte Station des Trainers sein. Ein Trainer kann sich ja auch weiterentwickeln und dann weitergehen. Das ist ja ungenommen. Aber wir sagen, wir für diesen Zweck holen wir uns einen Trainer ran. Und der kriegt Geld dafür, dass er eben diese Vorgabe erfüllt. Wir bilden hier Spieler aus. Natürlich soll die Saison so gut wie möglich gespielt werden. Warum spricht auch nichts dagegen, Regionalliga zu spielen. Aber spätestens bei dem Punkt zweite Liga würden noch viele Teams sagen, das kriegen wir gar nicht gestemmt. Haben wir vielleicht auch gar keine Lust zu. Ja, why not? Es ist doch völlig legitim zu sagen, wir spielen hier unten. Wir sehen uns nicht da oben. Und dann richten wir das danach aus. Und wenn jetzt ein GFL-Team sagt, okay, wir unterstützen euch dabei, ihr kriegt ja nochmal ein bisschen Manpower, wir bilden eure Trainer aus, man geht so eine Kooperation ein, die es ja in anderen Sportarten durchaus schon gibt. Here we go.
Aber dann, ich sag mal so, jetzt sagen wir mal, du bist so ein Team. Also du bist jetzt wirklich so ein GFL-Team, was theoretisch diese Kapazitäten hätte, dann sage mir, warum sollte dieser Verein nicht einfach eine zweite Mannschaft eröffnen und sagen, wir lassen das bei uns? Wer hier in unser erstes Team will, let's go, komm zu uns.
Da hole ich jetzt Team. Carsten. Jetzt hole ich Carsten dazu. Ja, und der wird dir sagen, was mit zweiten Teams so regelmäßig passiert. Nämlich was, Carsten?
Ja, natürlich, weil das bisher immer so komisch gemacht wird.
Ja, nein, also ich sag mal so, durchschnittliche Lebenserwartung von zweiten Mannschaften ist, wenn ich mich jetzt recht erinnere, so vielleicht 3 bis 4 Jahre, ne? Weil man hängt ja mal dran an einer ersten Mannschaft, ne? Beispielsweise Solingen vor vielen Jahren, neuer Headcoach kommt und sagt, zweite Mannschaft finde ich scheiße. Bums weg. Mhm. Okay. Ne? Das ist ein Beweggrund, den ich total blöd finde. Ne? Andere Beispiele wie Langenfeld zum Beispiel, ne? Man muss runter, zack, bums wird alles zusammengelegt. Was ganz anderes, ne? Ja, und dann das andere Problem in der zweiten Mannschaft, ne, du willst ja neue Spieler generieren, ne, das kennen wir jetzt, ne? Du sagst dann, okay, wer spielt denn die zweite Mannschaft? Ja, ist wahrscheinlich die Leute, die aus der nächsten Umgebung kommen, ne? Weil wenn jetzt ein Spieler aus Belgien kommt oder aus Frankreich, der zweimal die Woche mal kurz runterbrettert, okay, oder ein Berliner Verhältnis so kommt aus Polen, als einer aus Polen kommen sollte, oder Tschechien. Ja, jetzt als jetzt in der Spandau Bulldog 2 spielen soll, weil er den Cut nicht geschafft hat, glaubst du, er kommt nächste Woche wieder?
Vor allen Dingen würde ich mir jetzt halt auch die Frage stellen, wenn wir jetzt halt schon in Liga 4 und 3 Probleme haben, überhaupt bei den ganzen Teams, die wir haben, spielfähig zu bleiben mit den Teams, ja, dass wir da unsere 25 Leute pro Tag zusammenkriegen. Warum brauchen wir noch ein Rebels 2 Team? Dann lass das Rebels 2 Team doch sein, guck dafür, dass die Leute woanders spielen bei Teams, die uns dann ihre GFL-tauglichen Spieler schicken.
Ja, wobei aber, genau, da kommen wir aber jetzt, Berliner Situation wird so nicht passieren.
Nein, natürlich nicht.
Also ist natürlich die Existenz von den Rebels 2 absolut sinnvoll, weil sie immer so noch das Auffangbecken dafür sein können, wenn du es schlau angehst, dass du halt sagst, ey, klappt für das erste Team jetzt noch nicht, aber arbeite mal hart in der zweiten Mannschaft und dann schauen wir nächstes Jahr nochmal. Und ich sag mal, die Adler beispielsweise, das war gut, dass die zweite Mannschaft da war. Weil die war jetzt einfach die Backup-Versicherung und die haben einfach auch eine verdammt gute Arbeit gemacht in der zweiten Mannschaft schon, weil die Jungs trotz alledem ja irgendwie mental und haben wir ja schon mal drüber gesprochen, so vorbereitet waren, dass sie dann halt jetzt in diese nächsten Fußstapfen steppen konnten und dann das weitergeführt haben. Wäre die nicht da gewesen, weiß ich ehrlich gesagt nicht, was gewesen wäre.
Das hängt aber damit zusammen, dass der Verein an sich Scheiße gebaut hat, sonst wären sie in der Situation nicht gewesen.
Ja, das ist wahr.
Und dann wäre die zweite Mannschaft auch nicht nötig gewesen. Also das ist, es ist natürlich eine schwierige Frage und klar wird das jetzt auch nicht so passieren, aber so in meiner Idealvorstellung wäre das halt schon, ich denke, sinnvoll, wenn die GFL-Teams so eine Vorbildsfunktion haben, eine unterstützende Rolle haben, und dann die kleine Teamslandschaft dann stärken und dann haben wir da unten einen gesunden Wettbewerb.
Ich sehe es halt so, dass wenn das Thema ELF, EFA oder Fantasy, Future oder Whatever League da ist, ich finde, dass einfach diese Teams, die sind auf diesem europäischen Niveau beispielsweise, dass die verantwortlich sind in Deutschland, dafür zu sorgen, dass sie halt Maßnahmen fahren, in denen sie die Jugendarbeit unterstützen und das eben mit vielleicht verschiedenen Vereinen auch. Oder wenn sie jetzt, ich sag mal jetzt zum Beispiel Berlin Thunder beispielsweise, wäre ja sinnvoll, wenn Berlin Thunder so eine Art Farmteam, so ein Team halt hat, mit dem sie kooperieren, mit dem die arbeiten, und eben dann auch deren Strukturen, die sie haben, dann irgendwann in die Jugendarbeit mit reinzubringen und da, sage ich mal, reinzupacken. Aber
da hatte ich ein interessantes Gespräch damals mit Jack Ball, als Thunder dann gegründet worden ist. Der hat dann uns angerufen. Ich hatte dann ein Gespräch mit ihm geführt. Der Vorstand hatte zugehört. Und dann hat er gesagt, dann könnt ihr hier Walk-on-Coaches. Und ich so, Moment mal, was sollen die denn da jetzt machen? Ja, dann können die da Hütchen aufbauen, die können zugucken. Und ich so, wem zugucken? Naja, hier den Coach sowieso, bla bla bla. Und ich so, sorry, die kenne ich. Also von denen werden die nichts Sinnvolles lernen. Also, und was kriegen wir denn jetzt dafür? Naja, die Coaches kommen halt vorbei und zeigen euch das. Also an sich ja eine gute Idee, aber da hat mich halt nicht überzeugt, weil ich die Trainer kannte und da gesagt, nee, brauche ich nicht, danke.
Ja, aber das ist ja trotzdem, ist es ja dann nicht das, was ich meine, weil ich würde mir halt eher wünschen, dass es da eher so hingeht, dass die in diese, vor allen Dingen in die Jugendarbeit vielleicht finanzieren, ne? Also in investieren. Dass die wirklich, sag mal, Berlin Thunder könnte jetzt berlinweit dafür sorgen, dass Football bekannter wird unter Jugendlichen, indem sie Maßnahmen fahren, also wie es vom Verband gibt, ja hier Football und Schule. Dann sollen sie halt so eine ähnlichen Thematiken machen, um vielleicht bei so jungen Leuten auch diesen Traum in Gang zu bringen. Ich kann das auch schaffen, ich kann das auch werden. Ey, und wenn du das machen möchtest, das sind unsere Vereine, die wir hier in Berlin haben. So, damit ist jeder Verein irgendwie cool. Berlin Thunder hat seinen Auftrag erfüllt, weil die regelmäßig sowas machen. Und schon was, sowas erwarte ich halt eigentlich davon, wenn so eine Organisation sich dann oben hinsetzt, in dieser in diesem Ligenkosmos und Ansprüche hat, eben auch vielleicht von den gut ausgebildeten Spielern der Vereine zu profitieren, was nun mal einfach Fakt ist, ja, dann müssen die das zumindest zurückgeben, dass dann langfristig eben auch das abgesichert ist, dass immer gutes Spielermaterial kommt. Und das fängt nun mal einfach bei der Jugendarbeit an.
Also ich weiß, ich habe damals bei der NFL Europe bei Thunder mitgearbeitet und die hatten ein Grassroots-Programm. Darauf ist ja diese ganze Flag Football in Schulen erst entstanden. Und da hat sich die NFL dann halt ins Hausaufgabenheft geschrieben, wir unterstützen hier eben also Grassroots, wir wollen, dass die Kinder hier Football erfahren. Natürlich sind es dann später mal Kunden, die dann die Merchandise kaufen, ganz klar, aber sie haben dafür gesorgt, dass die Schulen eben den Sport ausüben können mit Material und Wissen und haben dann eben eine Liga organisiert, ne? Und das ist eigentlich... weiß man jetzt nicht genau, wie viel Output das hatte, wie viele Leute daraus gekommen sind. Wir hatten mal Martin Hanselmann im Podcast, der hatte dann gesagt, na, so viel war das eigentlich gar nicht. Aber immerhin war es halt im Gespräch. Und ich glaube, die Resonanz ist vielleicht heute eine andere als zu NFL Europe-Zeiten.
Also wie ich sagte, ich habe ja selber so eine Begegnung mit der NFL Europe gehabt. Da war ich mit 18 Jahren gerade in die Seniors gekommen und unsere Jugendmannschaft, also unsere Jugendspieler, die jetzt alle mit 18 hochgehen mussten, weil Personalnot in der Herren war, die war da, weiß nicht, wie das zustande kam. Auf jeden Fall waren wir beim Spiel, da haben wir gegen Cologne Falcons gespielt, auf diesem Kunstrasenplatz da, in diesem Sport. Da war dann ein Scout von den Amsterdam Admirals damals. Das weiß ich noch. Der kam dann an und sagte so, ey, junge Jungs, blablablub, dann haben wir jetzt ein Camp, kommt mal vorbei. Und das war aber so eine organisierte Aktion, so grundsätzlich von, glaube ich, beiden Vereinen, dass die den einfach geholt haben, um den jungen Spielern so ein bisschen so einen Push zu geben. Aber Fakt war, wir waren dann auch bei diesem Camp und das waren dann halt wirklich alles so Jungs um die 18 und so. Da war jetzt auch nicht zwingend, dass man da jetzt ins Team aufgenommen wurde, aber du konntest halt mit den Athleten da, die haben dir da Sachen gezeigt und das hat in mir halt als Spieler sowas total Krasses losgelöst, weil ich so, boah, ne? Also man hat dann so eine Vorbilder da gesehen auch mal und gut trainiert und ich fand irgendwie, weiß nicht, das hat dann schon gefehlt, als die NFL dann
weg war. Wir haben hier noch einen Kommentar und zwar Berlin Thunder könnte aber auch selber einen Verein gründen und sich selber farmen, eventuell mit Hilfe von The Program. Zwicker Smiley.
aber dann wirklich, wie viele Vereine dann noch? Ja, aber
letztendlich,
ehrlich gesagt, kein doofer Gedanke, ne?
Ja, Thunder hat ja schon vorher eigentlich einen nicht unsmarten Move gemacht. Sie haben die Flaggies von den Adlern abgezogen und einen Flagverein aufgemacht, Lightning, der dann Lightnings, ne, heißt, ne? Ja. Weil die Adler-Flaggies, die waren sehr unzufrieden bei den Adlern. Die wurden da halt nicht wirklich ernst genommen. Man hat nicht viel für sie gemacht. Und hat dann, die sind dann abgewandert. Man hat dann bei Thunder ihnen ein Forum gegeben, wo sie dann halt sagen können, hier machen wir Verein auf, Erwachsene und Kinder und sind da wohl sehr happy. Carsten und ich hatten vermutet, da wäre vielleicht so der Hintergedanke gewesen, okay, dann haben wir hier einen Verein, den kannst du einen Platz geben und darüber trainieren, aber das war wohl dann nicht so. Aber das war schon ein nicht schlechter Move und ich glaube,
Ryan. Wobei ich aber auch sagen muss, bis ich drauf kam, dass Lightning von Berlin Thunder unterstützt wird, das hat bei mir ein Jahr gebraucht, weil ich das überhaupt nicht gecheckt habe. Ich dachte einfach so, cool, die gibt es schon länger hier. Und dann habe ich irgendwann so, warte mal, wie von Thunder? Ja, und das war marketingtechnisch, also nach außen war das kompletter, das habe ich nicht wahrgenommen. Das hätte man deutlich krasser darstellen können.
Ich habe es auch nur deswegen mitgekriegt, weil ich die Trainerin von den Flaggies kannte und darüber gehört hatte. Und in der Diskussion, wenn Thunder einen neuen Namen kriegen sollte, wenn sie in der EVA mitmachen, dann müssen sie ja einen neuen Namen suchen, dann wäre Lightning eigentlich das Naheliegendste. Ja, why not? Also, aber dadurch, dass sie bis jetzt immer noch nicht ihren Namen ändern oder nicht drüber nachdenken, kann man davon ausgehen, dass sie bei der ERF bleiben, wenn sie überhaupt antreten.
Irgendwie, oder? Das denke ich, habe ich auch schon ganz vieles.
Ja. Wenn sie überhaupt antreten. Aber gut.
Alles nicht. In den Sternen schon, ja.
Ja, ich glaube, Carsten muss bald ins Bett, hm?
Ja, ich muss morgen um 5 Uhr raus.
Der guckt schon so gestresst auf die Uhr.
Ja. Wir haben auch wirklich es nicht hingekriegt, einen klaren Faden über das GFL-Thema durchzuziehen.
Willkommen bei den Coachboard-Haters. Ja, let's go. Was
ist denn los? Ja, aber ich will übrigens auch so einen Banner im Hintergrund in einer anderen Farbe.
Kriegen wir irgendwie hin. Aber wolltest du nicht ein neues Corporate Identity erstellen?
Kann ich sehr gerne machen, ja.
Ja, muss ich dir mal ein paar Bilder rüberschicken, die wir bereits haben.
Ich brauche halt wirklich einfach Grafik. Ne? Ja. Dann kann ich mal ein bisschen loslegen.
Ich habe die Kritik verstanden. Ist angekommen.
Siehst du mal, wie das ist. Ne? Ich hänge immer stark hinterher mit Videos machen. Also das ist leicht und untertrieben gesagt. Also grundsätzlich hänge ich hinterher. Ne? Einfach weil... Ja, so, Kinders, ich muss jetzt raus.
Ja, war eine coole Runde, auch wenn wir es thematisch nicht so konsequent durchgezogen haben, aber es war ein cooler Talk, wie ich finde.
Aber super geil.
Hat Spaß gemacht. Curtis, herzlich willkommen in unserer Runde. Ich freue mich tierisch, dass du jetzt Teil unserer Truppe bist und dass du jetzt
regelmäßig... Ich werde auch besser ausgeleuchtet dann. Also heute musste ich einfach auf dem Sofa mal
Schritt
stehen, hier dabei.
Schritt für Schritt.
Also.
Man kann das auf dem Sofa machen.
Und
Scheiße.
Coach,
genau. Sehr gut. Die Metaebene. Und wir hoffen einfach, dass in den nächsten Wochen eigentlich wieder mehr im Football passiert, worüber wir dann reden können. Und dann haben wir auch mehr Struktur in unserem...
Aber du weißt aber, dass der Dezember jetzt kommt.
Ja. Also mehr...
Die ganze Wechselscheiße kommt. Wer meldet nicht und wer hat gemeldet, hätte nicht melden sollen und sowas. Oh, ich freue mich schon.
Ja.
Und die ganzen Deadlines.
Momentan siehst du ja nur, Team A hat Meeting gemacht, Kickoff-Meeting. Hier hat Coach sowieso angefangen. Hier wurde wieder resigned, obwohl es ein Vereinsmitglied ist und bla.
Wir können ja vor allen Dingen vielleicht beim nächsten Mal einfach mal im Kopf behalten, dass man sich, also ich sag mal, von den ganzen Verbänden, von den Landesverbänden ist ja zumindest schon mal rausgegangen, wie jetzt so die nächsten Strukturen aussehen. Das, ich finde sowas auch mal ganz interessant zu vergleichen. Weil, wie gesagt, Berlin-Oberliga, wie viele Teams sind da drin?
Ich verwechsel das immer. Ist das die vierte oder die fünfte?
Die vierte.
Ich weiß nur, dass da jetzt 5 Berliner Teams drin sind.
Und es waren aber insgesamt auch, glaube ich, letztes Jahr fast 12 Teams oder so, was ich irgendwie mitbekomme. Ich weiß es nicht mehr genau.
Krass, und wir haben in der 6. Liga eventuell nächstes Jahr 2 Gruppen. Und die 7. Liga
noch. Das weiß ich halt.
Ja, kann man nochmal drüber reden? Ist das ein Zeichen für Qualitätsverlust im Football oder einfach nur mehr Konkurrenz?
Einfach mehr Masse. Auch ein schönes O-Line-Motto. Einfach mehr Masse.
Judy.
Judy. Dann
gucken wir mal, wann wir die nächste Show veranstalten. Vielleicht sogar nächste Woche. Wenn hier sich jemand freiwillig meldet. Und dann hören wir uns demnächst wieder an.
Alles klar. Ich wünsche euch was.
Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Die Coach Potatoes.